Hallo, mein Name ist Jan-Philipp Berner. Ich komme aus dem hohen Norden von der Insel Sylt, aus dem Sörringhof.
Bärbelring, ja, seit weit mehr als 15 Jahren mein absoluter Partner in Crime, und zwar in jeglichen Beziehungen. Abgesehen davon, dass Bärbel nicht nur eine der renommiertesten Weinpersönlichkeiten ist, die wir hier in deutschen Restaurants haben, ist sie vor allem einfach ein ganz wunderbarer Mensch. Und ich bin immer wieder begeistert, wie sie es schafft, nach so vielen Jahren und Erfolg im Beruf, sich immer wieder neu für neue Themen zu begeistern, wie sie es schafft, Menschen, die vielleicht noch gar nicht so den Zugang zum Wein haben, für dieses Thema zu begeistern, immer wieder bei Null anzufangen und wieder zu erklären, was ein Bourgogne ist und was ein Premier Cru ist und ein Grand Cru und wirklich bei Null anzufangen und somit junge Menschen zu motivieren für das Thema Wein, sie als Vorbild wahrzunehmen und zwar ohne, weil sie es sein will, sondern einfach, weil sie diese starke Persönlichkeit hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wer Bärbel noch nicht erlebt hat, der sollte sie unbedingt erleben, egal wo, egal wie. Sie ist einfach ein echtes Unikat und ich bin unglaublich dankbar, dass ich diese Frau schon so lange an meiner Seite vertrauensvoll wissen darf und es ist einfach ein Fest für mich und ich glaube auch für ihr gesamtes Umfeld, wenn man Zeit mit ihr teilen darf.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit. Und heute wieder mit der Kategorie Deep Dive. Und da zu Beginn ein riesengroßes Dankeschön für das Feedback, dass ihr die Deep Dives mögt, dass ihr gerne ein bisschen tiefer in ein gewisses Weinthema eintauchen möchtet. Und nachdem ich zuletzt mit Nancy Grossmann das großartige Weinland Portugal ein wenig skizzieren durfte, wir aber natürlich ein ganz wichtiges Thema dabei ausgelassen haben, nämlich Portwein, weil das einen ganz eigenen Deep Dive ergibt, eine ganz eigene Kategorie ist, widmen wir uns heute im Anschluss an Portugal diesem großartigen Thema, dem Portwein. Und wenn man an Portwein denkt und man denkt an Zombies, dann kommt ein eigentlich fast nur ein Name in den Sinn, Bärbelring. Und mit Bärbel dürfen wir heute über Portwein reden. Sie symbolisiert Portwein, sie lebt Portwein dort im Sörringhof wie kaum jemand anderes. Und sie kennt sich dort aus. Ich glaube, sie ist öfter in Portugal als auf dem deutschen Festland. Und ich glaube, Bärbel brauche ich dir nicht mehr vorstellen. Einen der großartigsten Weinfachfrauen, einen der höchst dekoriertesten Sommeliers in Deutschland. Und wenn eine Portwein leben und nahe bringen und vor allen Dingen erklären kann, dann Bärbel. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Partner, bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Conseovini, Schlumberger und natürlich dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg aufs Allerherzlichste dafür bedanken, dass sie uns begleiten, dass sie uns unterstützen und dass wir diesen Deep Dive präsentieren können. Denn dank ihnen ist sie heute hier. Oh, ich freue mich richtig. Gleich wird kompetent gelacht. Herzlich willkommen, liebe Bärbelring! Erinnerst du dich noch an dein erstes bewusstes Glas Portwein?
Mein erstes bewusstes Glas Portwein habe ich, glaube ich, tatsächlich in Portugal getrunken.
Oh.
Also so, dass ich jetzt, ja, tatsächlich, das ist schon viele Jahre her, da waren Johannes, damals Selina, Andi, Norman und ich, wir waren mit Carsten Kubin von der Weingalerie in Berlin, waren wir in Dorotal in Porto und saßen im Yeatman als erstes zur Ankunft auf der Terrasse. Und da habe ich zum ersten Mal, ich habe vorher wahrscheinlich auch schon Port getrunken, mit Sicherheit, sonst wäre ich ja nicht in die Region gefahren. Aber da habe ich so bewusst das erste Mal einen Vintage-Port getrunken.
Kannst du deine Emotionen da nochmal widerspiegeln? Wie? Also warum das so das erste Bewusste war oder was du empfunden hast oder warum du gesagt hast, wow.
Wir saßen auf der Terrasse, die Sonne schien, es war wunderschön, es war im Januar muss es irgendwann gewesen sein, aber es war trotzdem wunderbares Wetter, es war lau, man konnte im T-Shirt sitzen, man schaute rüber nach Porto und es war einfach so diese komplette Gesamtsituation und dann dieses Glas Vintage Port und auf einmal fühlt man die Geschichte dieses Themas eigentlich, dieser Region und das war für mich so, das war einfach ein richtig, richtig krasses Erlebnis und das war dieses Gefühl, was ich so hatte, auf einmal Teil der Geschichte zu sein.
Krass. Kann Port auch wirklich, ne?
Ja.
Man hat das Gefühl, man trinkt andere Epochen, ein anderes Zeitalter, obwohl Port irgendwie auch modern ist, aber Man fühlt sich da irgendwie fast aristokratisch, finde ich, wenn man Portwein trinkt.
Ja, also ich finde auch, wenn man im Durotal ist, wenn man da so an den Kinters ist und mit dem Zug da durchfährt und man sieht diese wunderschönen Herrenhäuser, das ist krass, oder? Wenn man das so sieht, das ist so majestätisch, ist der einzige Begriff, der mir dafür einfällt. Also ein anderes Wort finde ich einfach nicht dafür. Also das ist schon toll.
Tolle Formulierung. Ja. Und ist Portwein selber für dich, wenn du es lokalisieren möchtest, ist es das Durotal, ist es Villa Nova Gaia oder ist es Porto? Also wo, mit welchem der Orte, wenn du einen Ort aussuchen müsstest, würdest du es assoziieren?
Ich glaube, ich würde es tatsächlich dreigeteilt sehen. Also es ist ja auch in der Historie des Portweins, ist es ja auch so, dass es eigentlich in zwei Teile war. Das eine war ja die Bauern, die ja die Trauben angebaut haben, aber die hatten ja keinerlei Logistik, irgendwie die Sachen zu verschiffen. Und so gab es eben halt die Handelshäuser, die sich in Villa Nova de Gaia ansiedelten und die haben ja sozusagen zusammengearbeitet. Und so ist es ja dann entstanden, dass das Ganze weiter verschifft werden konnte. Also deswegen würde ich es eher ja zweigeteilt sehen, die beiden Orte zusammen, Villa Nova de Gaia und Porto und dann eben halt das Durotal hinten raus. Und das ist vor wie so ein Puzzle praktisch, verbindet sich dann.
Ursprünglich bin ich vor ziemlich genau einem Jahr, also kurz nachdem wir unsere erste Aufnahme hatten, bei einer Folge mit einem Kollegen hingegangen, habe gesagt, okay, lass uns mal über Port reden, ich kann Port in 5 Minuten erklären. Und im Prinzip finde ich in der Tat auch, man kann Port in 5 Minuten erklären. Also es ist eins der Gebiete, einen der Weinspezifikationen oder Weinspezialitäten, die man relativ schnell vermitteln kann und wo man, wenn man 15 Vokabeln lernt, zumindest ein Grundwissen darüber hat, im Gegensatz zu anderen Gebieten. Und daraufhin habe ich dann wilde Zuschriften bekommen und gesagt, nein, Portwein kann man nicht in 5 Minuten erklären. Ich denke, Grundzüge schon. Aber wir haben es ja heute vorgenommen, das so ein bisschen tiefgründiger zu behandeln.
Ja.
Wie sollen wir vorgehen? Du hast gerade mit der Geschichte angefangen. Sollen wir das zuerst aufarbeiten? Sollen wir, was Portwein eigentlich ist? Oder sollen wir mit der Frage anfangen, wie man Portwein in 3 Sätzen erklären könnte? Warum er so besonders in so einen besonderen, eigentlich so eine besondere Rolle in der Weinwelt hat?
Also ich glaube, das ist gar nicht die schlechteste Idee. Und ich finde, Portwein kann man auch in 5 Minuten erzählen. Und dann hat man immer so ein ganz schönes Basic-Wissen, womit man, wenn man in einem Restaurant sitzt, als Nicht-Somm, als Nicht-Kenner, aber man hat trotzdem so ein bisschen was an der Hand, womit man sich entscheiden kann. Also finde ich schon, finde ich eine gute Variante. Ja.
Cool, also 3 Sätze. Warum ist Portwein besonders?
Warum ist Portwein besonders? Portwein ist Geschichte, Portwein ist out of the box, ist einfach was völlig anderes als Wein, eine völlig andere Hergehensweise. Es gibt 2 verschiedene Varianten an Port. Wenn wir den weißen rauslassen, haben wir rote Portweine und braune Portweine. Und da muss man sich entscheiden, was man mag. Das war's eigentlich schon, oder?
Im Prinzip, im Großen und Ganzen im Prinzip schon. Danach dann, also wenn wir wirklich in die Tiefe gehen wollen, sollen wir mit den Kategorien anfangen? Sollen wir mit dem Gebiet anfangen oder sollen wir uns der Geschichte widmen?
Ich finde die Geschichte, also wenn man, ich finde, es ist so viel Geschichte und ich finde, da sollte man vielleicht auch mit starten, um hinterher zu verstehen, warum ist denn die Produktion so, warum wird es denn so hergestellt und dann, wie sind denn dann eigentlich diese ganzen verschiedenen Qualitätsstufen auch entstanden? Also warum zum Beispiel gibt es ein ABV und so? Und ich glaube, da muss man tatsächlich erst in die Geschichte gehen, um das hinterher zu verstehen, richtig. Ja, Geschichte ist toll.
Geschichte ist ja relativ spannend, weil das fing ja mehr oder weniger mit einem Staatsvertrag an zwischen England und Portugal.
Genau.
Einer der ältesten Länderverträge, die es damals gab und darauf basiert ja einiges.
Ja, das war ja so, also die Engländer, die Briten haben ja super gerne damals Claret getrunken, der kam aus dem Bordeaux. Und die haben aber auch sehr gerne kräftigere Weine getrunken und irgendwann gab es mal wieder einen Handelskrieg zwischen Frankreich und England. Und die Franzosen haben auf ihre Clarets, auf ihre Weine aus dem Bordeaux sehr, sehr hohe Zölle gelegt. Da haben die Engländer gesagt, ihr habt sie doch nicht mehr alle, wir suchen uns jemand anders, wie das manchmal so ist, und sind in diesem Zuge auf die Portugiesen gestoßen. Bei den Portugiesen gibt es ein Nationalgericht, das nennt sich Bacalhau, also das ist Stockfisch. Und der beste Stockfisch wird aus Kabeljau gemacht. Der beste Kabeljau ist in nordischen Gewässern zu Hause. Und so kam es eigentlich zu diesem Vertrag, dass die Portugiesen unterschrieben haben, eben halt in englischen oder in britischen Gewässern fischen zu dürfen. Und die Briten, die haben gesagt, okay, dafür nehmen wir Agrarprodukte von euch ab. Und so ist es eigentlich zu diesem Vertrag gekommen. Die einen durften Fisch haben, die anderen bekamen Trauben und Wein.
Und soweit ich weiß, waren es 2 Handelsleute, die
im 17. Jahrhundert nach Porto gefahren sind, dort im Hinterland ein bisschen umhergestöbert haben, in einem Kloster gefunden haben. Oh, das ist ein tolles Deutsch. In einem Kloster eine Weinspezialität gefunden haben, die aufgesprittet war, die die Mönche damals genutzt haben, um den Wein haltbarer zu machen. Und da heraus entstand dieser Gedanke, diese Problematik, die herrschte, wenn man einen portugiesischen Wein nach England verschifft hat und der eben nicht mehr stabil war, den zu stabilisieren.
Ja, so ist auch meine Erkenntnis. Trotzdem frage ich mich immer wieder, wenn das nicht erforscht ist und so, wie kommt man auf die Idee, einfach Schnaps ins Fass zu kippen? Muss man da eigentlich ziemlich betrunken gewesen sein, um sowas Tolles herauszufinden?
Ich will nicht wissen, was die damals alles gemacht haben, um, um Sachen. Aber es gab auch niemals diesen Erfinder oder diesen wirklichen, den Punkt, oder wo man sagt, ab heute machen wir das so, sondern das war ein Learning in Process.
Genau, das war Learning in Process. Also die Fässer, die ja nach London geschifft wurden, die sind eben halt nicht so stabil da angekommen. Logisch, wenn die Fässer in den Schiffsbäuchen rumliegen und es ist warm und da unten ist es ja wahrscheinlich noch wärmer drin. Logisch, das ist halt nicht stabil, ne? Also man hat ja damals auch schon geschönt, also zum Beispiel mit Gypsum, also eigentlich ein Säuremanagement, könnte man ja eigentlich sagen, durfte man auch schon machen oder hat man gemacht, eigentlich seit die Griechen haben das ja schon gemacht. Und dann kam eben halt dieses Spritten dazu. Finde ich schon sehr interessant, dass man das festgestellt hat und so getan hat, ja.
Ich denke, das war andersrum. Also man ging ja vorher schon hin, hat teilweise Brandweine nach England verschifft und die dann mit Wasser verdünnt, damit die nicht mehr so kräftig sind. Und damit das eben nicht nach Wasser oder nach Branntwein schmeckt, hat man teilweise Weine da hinzugefügt. Also dass eigentlich die Grundlage der Branntwein war und der Wein das Ganze geschmackvoll gemacht hat. Und andersrum hat man dann gedacht, okay, wäre eigentlich ganz witzig, wenn wir es auch andersrum machen. Witzig und interessant fand ich, dass ein Deutscher das erste Portweinhaus gegründet hat, 1638, genau, Christiane Kopke. Und da ganz viel für die Region, aber eben auch für den Portwein selber gemacht hat. Und dann erst später kam ja 1678 der Abt von Lamego, der eben ja mehr oder weniger diese beiden Weinkäufer aus Liverpool seine Entdeckung präsentiert hat oder gezeigt hat, wie die mit Haltbarkeit umgehen und wie die das Ganze machen. Aber eigentlich kam ja dieser Staatsvertrag dann erst später im 17. Jahrhundert und der richtige Durchbruch kam ja erst viel später, 1750.
Ja, 1756. Das erste klassifizierte Anbaugebiet weltweit von Marquis de Pombal. Der war ja die rechte und die linke Hand des Königs. Der König war ja eher an Partys und schönen Frauen und so interessiert. Der hat sich also nicht so viel um die ganzen Staatsgeschäfte geschert.
Was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist.
Da muss man halt echt jemanden an seiner Seite
haben. Genau.
Der sich dann
delegieren
halt
können.
Genau. Und auf jeden Fall Marquis de Pombal. Der hat das erste klassifizierte Anbaugebiet weltweit 1756 somit errufen, sag ich mal. Und das war ja auch diese Geschichte. Also eigentlich war es ja so, parallel dazu war ja, oder ein Jahr vorher war ja dieser große Tsunami in Lissabon, in der Hauptstadt. Und alles ist zerstört worden dort. Und um das hinterher wieder aufbauen zu können, hat man die Tax, also den Zoll von diesem klassifizierten Anbaugebiet, von dem Portwein, hat man genommen, um Lissabon wieder aufzubauen. Das hat mir letztens jemand bei Taylors erzählt. Fand ich auch super interessant. Wusste ich vorher zum Beispiel nicht.
Wusste ich in der Tat auch nicht.
Ja, also ganz interessant. Und deswegen ist eigentlich auch dieses Anbaugebiet klassifiziert worden. Und der zweite Punkt ist ja, wie die Menschen so sind, ne? Also der Portwein war super lecker und hat super gepasst für die Briten und auch für andere. Und die Bauern, die angebaut haben, haben gedacht, naja, okay, dann nehmen wir da vorne noch mal was Vinho daher. Und aus dem Vinho Verde nehmen wir auch noch mal ein bisschen was mit da rein. Und der Wein wurde immer dünner und wurde immer schlechter. Und so ist eben halt diese Umrandung eigentlich entstanden. Und man kann das eigentlich, ist ganz interessant, weil dieses ganze Anbaugebiet fast ausschließlich aus Schiefer besteht. Ein bisschen Granit ist mit dabei, aber Schiefer, und das ist eigentlich eher, das ist die Umrandung tatsächlich, die er sich damals ausgesucht hatte. Oder die eben halt dann die Umrandung gab, so könnte man sagen.
Ja. Nicht zuletzt wurde ja auch relativ viel gefälscht, also dass man Holunderbeerensaft oder einfach Zucker hinzugefügt hat. Und das wollte man damit umgehen, dass die Authentizität des Getränkes oder die Exklusivität des Getränkes erhalten bleibt. Genau. Und er hat ja 335 Steinpfeiler in den Boden gehauen, ja. Also die Marcus Pompalinus, um dieses Gebiet einzugrenzen. Teilweise findet man die auch noch. Spannend fand ich während des Prozesses, als man eben sagte, wir wollen das so machen, das dann entsprechend publiziert hat, dass ich glaube, über einen Monat hat man menschliche Pfeiler genommen, die sich halt abgewechselt haben.
Die mussten dann da stehen mit einem Zettel.
Die standen da. Die haben halt geguckt, dass da keiner irgendwie was rein oder rausbringt und dass das eben auch innerhalb dieses Gebietes mehr oder weniger eingehalten wird.
Das ist aber ein Scheißjob.
Muss wirklich, wenn du den ganzen Tag stehst, na gut, manche haben den Job noch im Museum. Finde ich in der Tat, einer für mich der härtesten Jobs überhaupt ist Museumswärter. Also die müssten wirklich einen Orden bekommen. Wenn du stehst den ganzen Tag, kannst zwei Menschen angucken, aber ich glaube, da wird Zeit noch mal was ganz anderes. Ja. Da wird Zeit zur Qual dann irgendwo. Wahrscheinlich dann eben auch für diese menschlichen Steinpfeiler. Dieser Marquis de Pombal ist ja dann oftmals, das war ja so einer der auch extrem engagiert das Ganze überwacht hat, hat sich als Bauer verkleidet, ist in die Weinkeller gegangen und wenn er irgendwo Holunderbeerensaft gefunden hat, wurde die gesamte Ernte dieses Weinbauern oder des Weingutes komplett konfisziert und vernichtet.
Ja, richtig so.
Kann man so sagen. Aber krass, welche so Methoden sagen. Die damals angewendet haben.
Aber der ist ja, aber Marquis de Pombal, das ist ja da kurzer Sidekick einmal zu Madeira, da war es ja auch so, die haben es mit rotem Kirschsaft haben die den Madeira gestreckt und es mussten alle Kirschbäume gefällt werden auf der Insel. Also das war auch Marquis de Pombal, der das durchgesetzt hat.
Ja. Krass.
Ja.
Aber es war so mehr oder weniger sein Lebenswerk und eigentlich erstaunlich, wie er da engagiert war und wie weitsichtig er da auch mehr oder weniger war.
Ja, also es muss wirklich, denke ich, ein sehr toller staatsmännischer Typ gewesen sein.
Next Step, hast du da was auf der Uhr? Weil ich hätte so 19. Jahrhundert.
19. Ja, erzähl doch mal. Ich hake mich ein.
Also da gab es einen Baron Joseph James Forrester, der hat ab 1831 das gesamte Douro-Tal kartografiert und war komplett eigentlich ein leidenschaftlicher Gegner des Aufsprittens, also hat damals schon das Potenzial des reinen Weins, wie er es selber nannte, erkannt und hat versucht, diesen durchzusetzen und eben auch ganz, ganz besondere Lagen herausgearbeitet. Von ihm oder aus seiner Arbeit heraus resultiert auch diese Dreiteilung des Douro-Tals, wo wir nachher vielleicht nochmal drauf eingehen können, was ich total spannend finde, weil das ganz, ganz wenige irgendwie auf dem Schirm haben. Und der hat aber leider den Umstand, dass 1861 er im Douro ertrunken ist, der Strom damals, das ist noch nicht mal die Tragik der Geschichte, weil der Strom damals von ganz vielen Stromschnellen durchzogen war und man nach seinem Tod mehr oder weniger verschiedene Steinfelsen und so weiter gesprengt hat, damit es eben diesen natürlichen Fluss dann gab. Sein großes Problem war, dass der schwarze Lederstiefel voller Goldmünzen hatte. Und als er dann über Bord gefallen ist, dann gab es keinen nach oben.
Ach du grüne Neune, das ist
natürlich sehr scheiße, wenn du zu viel Geld
in den Schuhen hast. Wenn du zu viel Geld hast.
Wichtig für euch auf Sylt zu wissen. Also das
ja, das ist schon krass.
Geht nicht mit Schuhen voller Geld baden, bitte.
Nein, auf gar keinen Fall. Es wäre ja eigentlich auch, wenn man die Schuhe mal vor die Tür stellen würde zu Nikolaus, das wäre eigentlich nicht das Schlechteste.
Kann was rausnehmen, statt was reintun.
Ja.
Das, was ich noch interessant fand, ist, dass er zwar im Prinzip ertrunken ist, aber es gab noch eine Begleiterin, die Donna Antonia Ferreira. Ah. Und die hat ihr Leben eigentlich nur der Sekunde zu verdanken, dass sie diese riesigen Reifröcke anhatte und die wirkten in dem Augenblick wie ein Rettungsring. Und da ist sie dann mehr oder weniger in ihrem Kleid geschwommen, wouwurde gerettet und hat unglaublich viel auch fürs Douro-Tal beziehungsweise für die Bauern dort getan während der Reblauskatastrophe.
Ja, also das ist ja auch, diese Reblauskatastrophe ist ja so krass, sind ja insgesamt 85% weltweit an Traubenmaterial ist ja zerstört worden. Das ist schon, stelle ich mir auch, weißt du, dann bist du da auf das angewiesen, was du da erntest. Es ist ja sowieso so ein knüppelharter Job, also früher ja genauso. Es ist super heiß im Sommer, es ist arschkalt im Winter und da bist du darauf angewiesen. Und dann hast du da ja damals noch nicht mal Strom gehabt. Strom ist ja super spät dahin gekommen. Und das sind alles so, und dann kommt da die miese kleine Reblaus an und die zerstört dir einfach alles. Das ist schon krass, ne? Mhm.
Diese Frau Ferreira hat den Bauern geholfen, neue Anbaumethoden zu initiieren und auch wirtschaftlich ganz vielen Bauern unter die Arme gegriffen. Also daher eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit für die Region. Und ich glaube, es gibt auch nach wie vor einen Orden, der jährlich an Frauen in Portugal verliehen wird, die sich fürs Engagement der Frauen besonders auszeichnen. Also daher ist sie noch allgegenwärtig dort.
Ja, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, ihr hat doch auch die Quinta do Vesúvio, die auch relativ weit an der zur spanischen Grenze hin liegt, in Superior ist es, glaube ich, hinten. Ich glaube, das hat er doch auch ursprünglich mal gehört.
Genau.
Das ist dann von Symington's hinterher aufgekauft worden.
Ja,
das ist schon, also diese ganze Historie, finde ich, und das, was da ja eigentlich passiert ist, die Bauern, das, was ich vorhin schon kurz einmal gesagt habe, die haben ja auch keine Möglichkeiten, es gab ja auch keine Straßen und nichts, ne? Also das heißt, die waren ja darauf angewiesen, auf Boote, die eben halt auch mit diesen Stromschnellen umgehen konnten und haben die Fässer dann auf die Boote gepackt und haben die dann nach Vila Nova de Gaia geschifft. Und damals war es ja so, dass, das war ja früher auch so, die durften ja nur Portweine sich nennen, die Weine, wenn sie in Vila Nova de Gaia in so großen Lodges gelagert worden sind.
Mhm.
Und da haben die Bauern das dann hingefahren, da ist es dann von den Vertreibern, sag ich mal, von den Handelshäusern angenommen worden und die haben das dann gelagert. Und das, wer eben halt keine Lodge da hatte, konnte auch keinen Portwein produzieren. Also da gibt es zum Beispiel Quinta de la Rosa, die sitzen bei Pinhão. Da hat uns Sofia, die Besitzerin, hat uns auch mal erzählt, ganz früher haben sie eben halt immer an Sandemann verkauft. Und das war früher noch gut, ganz früher. Und dann irgendwann wurde es eben halt auch eher ein eher massentaugliches Produkt, sag ich mal. Und die waren eben halt ganz traurig hinterher, bis sie eben halt, wann war denn das, als Portugal zur EU beigetreten ist diese Regelung aufgehoben worden. Man darf Portwein jetzt auch wieder Portwein nennen, wenn er nicht in Vila Nova de Gaia gelagert wird. Also praktisch im Durotal, in den Quintas selber. Und das ist halt auch so, finde ich auch krass, dass das einfach damals so geregelt war, ne?
Das war 1986, also als dieses Monopol von Gaia aufgehoben wurde und Portwein in den Quintas produziert werden kann, darf. Und
das finde ich dann auch so krass, dass du damals dann, also vorher als Bauer einfach da dein Wein eben halt auch diesen, du bist ja auch gefahren mit dem Boot aus, also wie du das schon gesagt hast, ne? Und die hat wahrscheinlich nicht so viel Geld, die konnten dann schwimmen in den Schuhen, ne? Aber dem bist du dann ja auch ausgesetzt, diesen Stromschnellen und den Gefahren, bis du dann da angekommen bist, um alles dahin zu bringen, ne? Das ist schon,
Ich glaube, ganz großer Durchbruch war auf alle Fälle die Eisenbahnstrecke, die die Güter vom Wasser aufs Land gehoben hat und dann später die LKWs. Das noch einfacher gemacht haben.
Aber diese Bahnstrecke ist ja der Oberknaller. Bist du mal gefahren?
Ich habe es leider noch nie geschafft. Ich habe mir es immer vorgenommen. Das ist einer meiner To-Dos oder mein.
Ja.
Aber es war bei mir immer so ein Zeitproblem, dass ich entweder gefahren wurde mit jemandem, wenn wir irgendeine Kinder besucht haben, oder selber dort unterwegs war, wenn ich in Portugal war. Aber leider noch nicht unbedingt. Schwärmt jeder von und für mich einen der großen To-Dos, gerade weil auch jeder sagt, die allerschönsten Gegenden, diese ohnehin sehr imposanten Tals, sieht man nur entweder vom Wasser oder von der Bahn aus.
Ja, das ist, also ich bin auch damals erstes Mal, als ich da war, hier mit unserer Truppe, was ich vorhin schon erzählt habe, sind wir ja auch ins Durotal rein und sind dann mit dem Zug nach Pinhão, da sind wir, eine Station weiter als Pinhão, glaube ich, und da sind wir auf der Quinta dos Malvidos von Grahams gewesen, das erste Mal war ich da. Das war so traumhaft, also dieses tolle Herrenhaus. Und ich kann mir, wenn man da drin ist, man kann sich richtig vorstellen, wie sich das damals angefühlt hat, wenn man da gelebt hat. Und also, wenn man die Möglichkeit hatte, als Handelshaus da sich auch Quintas zu kaufen, das war ja auch wieder eine Geldfrage am Ende des Tages, ne? Also wirklich, also super beeindruckend. Und es gibt ja auch direkte Haltestellen von Quintas. Also wenn du mit dem Zug fährst, kannst du direkt Haltestelle Taylors, kannst du aussteigen. Bist direkt da. Oder es gibt auch Quinta do Vesúvio, ist auch direkt die Haltestelle zu der Quinta. Also völlig witzig, weil woanders kannst du ja auch nicht hin. Da kannst du ja nur, also da gibt es ja nichts drumherum.
Das ist eine der Must-See-Weinregionen, die man in seinem Leben, wenn man irgendwie auch nur annähernd Wein interessiert ist, mal gesehen haben muss. Weil die Mosel ist schön, aber das Douro ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Ja, es ist so beeindruckend. Vor allen Dingen, es sind ja auch diese terrassierten Anlagen, die man da hat. Ja. Das ist ja auch noch mal was anderes, als wenn wir, die haben ja nicht dieses Vertikale, wie wir das haben, hauptsächlich in Deutschland, sondern es ist ja wirklich alles terrassiert. Und das ist ja auch nicht mit Mörtel zusammengehalten, sondern da mussten die ja damals, mussten die sich die Steine angucken und dementsprechend diese Terrassen zusammenbasteln, sag ich mal. Und es ist jetzt ja auch nicht gerade, es ist jetzt ja auch nicht gerade flach, die Region. Also das ist schon super anstrengend, bis du das dann auch gemanagt hast. Ich glaube, heute gibt es nur ganz wenige, die, wenn mal was kaputt geht, das dementsprechend auch wieder reparieren können, dass es auch hält. Über so viele Jahrhunderte muss es ja auch halten.
Ja, und die Hangneigung ist ja extrem. Also man sagt im Schnitt 30% Hangneigung. Ich finde so diesen Vergleich ganz gut, wenn man eine Treppe nimmt im normalen Hausflur, die hat 60% Hangneigung und hat aber Stufen. Und wenn man eben 30%, ist es mehr oder weniger. Und das im Schnitt gesehen. Also es gibt ja manchmal auch flache Ebenen. Mhm. Also teilweise hast du da auch 60%ige Hangneigungen, die richtig, also imposant aussehen. Aber zurück zur Geschichte. 1933, Gründung des, wie spricht man das eigentlich aus? Wie sagst du, IVDP oder IVDP oder Instituto dos Vinhos do Douro oder wie kann man das am besten aussprechen?
Also ich sage immer Portwein-Institut.
Ja, super. Schön. Ich mag
dein Pragmatismus, ne?
Mega. Ah, super. Vor allem, du hast ja alles damit gesagt.
Ich glaube, wir Deutschen verstehen es auch, Institut. Ne?
So. Genau.
Ja, und das Institut tut ja auch das, was ein Institut tut. Also es ist ja ursprünglich, also ganz ursprünglich ist es ja ein Konsortium gewesen, das ist auch parallel ja entstanden, 1756 mit der Klassifizierung des Durotals. Es ist ja der Grundstein für dieses Portwein-Institut gelegt worden, die auch damals schon die Kontrollen durchgeführt haben. Wahrscheinlich was Export und sowas alles war. Und das ist ja auch richtig spannend, ne, wenn man sich das mal überlegt. Ich kann ja nicht jedes Jahr hingehen und sagen, so, jetzt heute dieses Jahr mache ich einen Vintage-Port. Und dann sagt erstmal das Institut, müssen wir erstmal gucken, ob du überhaupt einen machen darfst dieses Jahr. Ist ja schon krass eigentlich, ne? Aber das limitiert das Ganze natürlich auch, dass es nicht eine Marktschwemme gibt.
Wodurch der eben relativ selten dann auch geworden ist. Also man sagt 2 bis 3 Jahrgänge, zumindest historisch.
Pro Dekade, ne?
Pro Dekade, ja. Das überschneidet sich so teilweise. Wenn wir jetzt schon über Vintage-Port reden, sollen wir über die verschiedenen Kategorien sprechen, welche es da eigentlich gibt im Dorotal oder was für Portwein ich irgendwo finden kann. Ich glaube, kurzer Haken dran ist Rosé-Port, was ja relativ kurzzeitig ist oder neuzeitlich ist die bessere Formulierung.
Ja, Pinkport.
Pinkport, hast du ihn mal probiert?
Ich glaube ja, ich habe es aber vergessen.
Okay, das dazu. Aber findest du es gut? Also findest du diese neuzeitliche Entwicklung, also jetzt auch, keine Ahnung, White Port Tawny oder so, oder das Portwein, teilweise auch aus Absatzgründen, als Cocktailbeigabe oder Grundlage forciert wird, findest du das spannend und neuzeitlich und damit eröffnet man einen neuen Markt, entweder rein vom Territorium oder von der Altersklasse, oder findest du es schade, weil die Aristokratie dieses Getränkes damit auf der Strecke bleibt? Was ist deine Meinung?
Also ich bin da ein bisschen ambivalent. Also auf der einen Seite finde ich, es ist super wichtig, dass Menschen ja auch erstmal rangeführt werden an so ein Produkt. Weil wenn die meisten, die ja Portwein trinken, entscheiden sich ja, wissen ja zum Beispiel gar nicht, was es denn überhaupt ist, sondern die wissen nicht, dass es gesprittet ist, die wissen nicht, dass es so um die 19 bis 20 Volumenprozent hat, die denken ja, es ist Rotwein, süßer Rotwein vielleicht. Und ich finde, das ist schon wie so ein, eigentlich wie eine Einsteigerdroge. So, wenn man Port Tonic trinkt oder wenn man White Port für irgendwas nimmt, für Cocktails oder auch so ein Pink Port, finde ich auch, ist eher wie so eine Einsteigerdroge zu beachten oder zu betrachten. Das ist so, auf der einen Seite finde ich das gut, auf der anderen Seite, wenn man sich dann doch viel mehr damit auseinandersetzt, denkt man so, also sowas brauchst du wirklich nicht bei dir im Kühlschrank haben, ne? Oder das möchte ich auch einfach nicht verkaufen, weil das ist einfach nicht die Qualität, die ich mir einfach vorstelle. Aber das ist dann auch eine persönliche Meinung. Deswegen bin ich da echt ambivalent zu. Das ist so, ja, Pinkport. Also wir waren letztens bei Nieport und der hat gesagt, also wenn wir jemals Pinkport produzieren, und das könnt ihr richtig groß schreiben, dann könnt ihr direkt zumachen. Das war ziemlich lustig, ne? Nein, aber ich glaube schon, dass es hat schon seine Daseinsberechtigung. Aber so sind ja auch verschiedene andere Nischen entstanden. Zum Beispiel LBV. LBV hat Taylors erfunden und zwar, jetzt erzähle ich schon über die, wir sollten vielleicht nochmal zurück und erstmal erklären, was ein LBV ist, oder?
Gern. Also das war vielleicht die verschiedenen Kategorien, hätte ich gedacht. Und dann die Herstellung, wie Port eigentlich gemacht wird und was das Besondere bei den Lagaris ist und so weiter. Also da große Unterscheidung. Es gibt ja mehr oder weniger, dann, gut, es gibt Rosé, den hatten wir, dann Weiß und Rot.
Ja, ja genau.
Das und so im Großen und Ganzen.
Genau, und wenn man die Portugiesen fragt, aus welche Farbe hat Portwein, ist die richtige Antwort immer Rot. Also wird aus roten Trauben produziert, habe ich gelernt. Und da gibt es ja dann einfach, es ist eigentlich relativ simpel, es gibt zwei Kategorien dabei. Es gibt einmal die roten Portweine, die reduktiv ausgebauten Portweine, die heißen Ruby Port als Oberkategorie. Ruby von Rubinfarben. Und es gibt die braunen Portweine, die Tawny Ports. Tawny ist einfach der Begriff einer leicht bräunlichen Farbe, ein englischer Begriff. Und das sind einfach oxidativ ausgebaute Portweine. Und innerhalb dieser Variante gibt es einfach verschiedene Qualitätsstufen. Und ich finde, wenn man sich das einmal grundsätzlich gemerkt hat, ist es eigentlich relativ einfach. Die Qualitätsstufen muss man sich gar nicht so zwingend merken, finde ich, sondern wenn man weiß, okay, die roten sind eher fruchtig, beerig und so weiter und die braunen sind eher so toffee, Kaffee, nussig und so weiter, ist man schon ganz weit vorne.
Also wenn man den einen dann mehr oder weniger auch mit dem Rotwein, die soll ja einen Rotweincharakter haben, so kann man sich einen Rotwein vorstellen, von der Struktur, von der Gustatorik und der andere ist halt tiefsinniger, weicher, ist fast eigentlich wie ein Rosé klingt negativ, aber muss es gar nicht sein. Wie so ein Roséwein mit der Tiefe und mit der Eleganz.
Also ich würde es vielleicht tatsächlich eher wie vom Feeling her wie ein Likör betiteln. Also,
stimmt.
Ne? Super. Also ich jetzt eigentlich. Und bei den roten Portweinen haben wir halt immer dieses reduktiv ausgebaute. Reduktiv bedeutet immer von der Luft abgeschlossen, also ohne Luftzufuhr. Und da haben wir als einfachen den Ruby Port. Ganz einfacher Ruby Port, unkompliziert. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube 4 bis 4 Jahre oder sowas im Fass, im Fass gereift. Riesige Fässer sind das. Ich weiß gar nicht, wie viele Liter da drin sind. 17.000?
Also ein Ruby Port sollte maximal 2 Jahre im Fass liegen. Ein Vintage dann später, was ja, da kommst du gleich drauf, 3 bis 4 Jahre und ein LBV 4 bis 6 Jahre. 18 bis 24 Monate sollte für einen Ruby maximal erreicht werden, um diesen Rotweincharakter zu erhalten.
Und dann ist es eben halt wirklich, wenn du so einen ganz einfachen, schönen Ruby Port hast, dann hast du am besten das hat wirklich was von Holunder. Und das ist auch witzig, dass du das vorhin noch kurz erwähnt hast. Das hat wirklich den Charakter von Holunderbeerensaft. Ich weiß nicht, meine Mutter hat mir das als Kind manchmal eingeflößt.
Porto, 1880. Ein junger Mann, gerade 21 Jahre alt, steht am Hafen von Vila Nova de Gaia und schaut über den Douro. Er ist kein Winzer, kein Önologe, nicht einmal ein Geschäftsmann im klassischen Sinne. Er ist Künstler. Adriano Ramos Pinto. In seinen Taschen ein paar Skizzen, viel Mut und eine Idee, die absurd klingt. Er will Portwein nach Brasilien verkaufen. Und jetzt wird's interessant, nicht irgendein Portwein, nein, seinen eigenen. Aus Kindern, die noch gar nicht ihm gehören. Mit einem Marketing, das es noch gar nicht gibt. Und er macht es. Innerhalb von 2 Jahrzehnten wird Casa Ramos Pinto für die Hälfte des nach Südamerika exportierten Portweins verantwortlich sein. Nicht, weil Adriano besser vinifizierte als andere, sondern weil er dachte wie kein anderer. Er entwarf Werbeplakate im Jugendstil, die aussahen, als hätte Alphonse Mucha sie gemalt. Er baute eine Marke, bevor es das Wort Branding überhaupt gab. Er verstand, dass Wein nicht nur Terroir braucht, sondern auch Theater. 1896 holte er seinen Bruder Antonio ins Boot, ein Fotograf, ein weiterer Kreativer. Zusammen verwandelten sie Casa Ramos Pinto in eine Maschinerie aus Qualität, Ästhetik und globalem Ehrgeiz. Und dann 1990 passiert etwas Unerwartetes. Die Familie Rousseau, ja genau, die Eigentümer von Champagne Louis Röderer, ja, dem berühmten Champagnerhaus Röderer, kauft Ramos Pinto. Nicht aus Gier, nicht aus Expansion, sondern weil Jean-Claude Rousseau nach Erva Moira fuhr. Eines der abgelegensten, steilsten, härtesten Kinders im Duo Superior und sagte, "Once you go there, you're taken." So beginnt die zweite Ära von Ramos Pinto, eine Ära, in der Champagnerphilosophie auf Portweinhandwerk trifft. Eine Ära, in der Präzision, Geduld und Langfristigkeit nicht Konzepte sind, sondern Religion. Und genau hier, in diesem Schnittpunkt aus Künstlertum und Tradition, entsteht der Porto Fintorni A001. Kein Text über Ramos Pinto ist vollständig ohne João Nicolau de Almeida. Geboren 1949 in Porto, Sohn von Fernando Nicolau de Almeida, dem Schöpfer von Barca Velha, Portugals ikonischem Rotwein, und Maria José Ramos Pinto Rosas, eine Nachfahrin der Ramos Pinto Familie. João studierte Önologie in Frankreich, in Bordeaux und Dijon. 1976 kam er zu Casa Ramos Pinto und er revolutionierte alles. Zu einer Zeit, in der die meisten Duren noch sagten, es ist alles Schiefer, was gleich ist, führte João eine Serie von Studien durch, die das Douro-Terroir neu kartierten. Er identifizierte die 5 empfohlenen Rebsorten für die Region: Touriga Nacional, Tinta Rorige, Touriga Franca, Tinta Barroca und Tinta Cao. Und was Tony genau heißt, das erklärt uns Bärbel während des Podcasts. Deswegen möchte ich mich auf den Porto Fintorni A001 von Ramos Pinto konzentrieren. A001 klingt nach Labor, also nach Chargennummer, irgendwie nach Industrie, aber das ist genau das Gegenteil. Es ist eine interne Kodierung für einen bestimmten Blend, eine bestimmte Assemblage, die über Jahre hinweg konsistent gehalten wird. Jede Charge ist ein bisschen anders, andere Jahrgänge, andere Fassauswahl, aber der Stil bleibt immer gleich. Fintorni im Stil von Ramos Pinto. Das A steht vermutlich für Assemblage oder einfach für die erste Kategorie im Archiv. Die 001 ist die Nummer des Blends innerhalb der Kategorie. Das ist die Art und Weise, wie große Häuser arbeiten. Sie schaffen keine Einzelweinunikate, sondern Stilkontinuität über Jahrzehnte. Das ist die Kunst der großen Tornihäuser. Jedes Jahr ist anders, aber der Wein schmeckt immer nach Ramos Pinto. Der Fintorni A001 ist das Ergebnis von Hunderten von Entscheidungen. Er ist keine Inspiration, er ist Architektur. Die Basis, jüngere Weine, so 3 bis 4 Jahre alt, fruchtig und lebendig. Die Mitte, reife Weine, 5 bis 7 Jahre alt, mit mehr Nuss und Karamell. Der Akzent, manchmal ein Hauch von älterem Material, also 8 bis 10 Jahre für die Tiefe. Das wird küvitiert, das wird verkostet, das wird angepasst, das wird gefiltert, stabilisiert und abgefüllt. Und jedes Jahr ist der Blend ein bisschen anders, aber der Stil bleibt. Und das ist die Magie von Ramos Pinto. Und der Porto Fintorni A001 von Ramos Pinto ist kein Wein für große Momente. Er ist ein Wein für echte Momente. Nicht für die Hochzeit, nicht für das Jubiläum, nicht für den 50. Geburtstag, sondern für den Dienstagabend, an dem du einfach ein Glas Schönheit willst. Den Aperitif, der das Gespräch startet, nicht beendet. Das Dessert, das ohne ihn nur halb so gut wäre. Den Moment, in dem du merkst, ach, deshalb liebe ich Wein. Es ist der Wein, der beweist, dass Perfektion nicht laut sein muss. Es ist die Antwort auf die Frage, was ist eigentlich Eleganz? Und er ist, verdammt nochmal, einfach köstlich. Vielen Dank für diesen großartigen Wein, dem Hause Ramos Pinto und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Holunderbeeren warm, Holunderbeerensaft. Fand ich damals nicht mal so lecker. Schön. Ja. Heute finde ich es aber eigentlich gar nicht so schlecht, das Aroma. Nur deswegen muss ich häufig, wenn ich das rieche, dieses Aroma an die Situation denken. Ne? Und Holunderbeerensaft hat das häufig. Und dazu am besten so einen schönen Blauschimmelkäse. So einfach, oh, unkompliziert. Großartig. Weißt du, da was auch richtig gut ist mit so einem einfachen Ruby Port? Du nimmst den Blauschimmelkäse und mischt einfach den Ruby Port damit rein. Also einmal so durchmatschen und das Ganze packst du dir dann auf ein Früchtebrot. Das Früchtebrot tränkst du vorher noch mit ein bisschen Schwarztee. Dann machst du deine Käsecreme da drauf und dann hobelst du einfach so ein bisschen rohen grünen Sellerie, so Stangensellerie drauf. Das ist der absolute Oberknaller und völlig unkompliziert zu machen. Und damit bist du, ich schwöre dir, der absolute Oberhit auf jeder Party.
Also wenn, allein für die Vorstellung bin ich Butter.
Ja. Ja, das ist super köstlich. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Also Ruby Port, einfacher Ruby Port. Dann gibt es hier Ruby Reserve. Der liegt einfach ein bisschen länger. hat aber auch vom Prinzip her den gleichen Charakter, also erstmal so basic.
Beim Ruby Reserve, der hieß früher Vintage-Charakter, wenn man damit versucht hat, einen eigentlich Vintage-Port nachzuahmen und weil das aber ja missverständlich sein kann, hat man den, ich glaube 2002, als Ruby Reserve oder Reserve Ruby Port umbenannt. Das fand ich eigentlich auch so ganz, ganz interessant, wenn man irgendwo mal eine alte Flasche Vintage-Charakter findet, dann ja, weiß man, was sich da darunter bewirkt. Darf ich dich fragen, hat ein Ruby Port, ähnlich wie dann später, kommen wir später drauf, ein Tawny auch Jahrgangsangaben oder also so 10, nee. 20, 30 oder gibt's das dort nicht?
Nee, das gibt's da nicht. Ich habe jetzt auch, wüsste auch nicht, dass da drauf steht, wann er abgefüllt worden ist oder nee, so. Das hast du ja
muss,
bei den ganzen,
muss auch nicht.
Genau, bei den ganzen Tawnys hast du das ja, aber bei dem wüsste ich das jetzt nicht, dass es draufsteht. Ich sag mal, das ist ja, so ein Ruby-Port ist ja, deswegen steht ja auch kein Jahr drauf. Es ist ja, ich sag mal, nennt's Coca-Cola-Verfahren. Ist jetzt ein bisschen böse ausgedrückt, aber es ist ja trotzdem, das Produkt soll vor 10 Jahren schmecken, wie jetzt, wie in 10 Jahren. Es soll immer gleich sein. Und dann hast du ja wie beim Champagner auch verschiedene Reserveweine und dann ist der Kellermeister, die blenden das dann dementsprechend, dass der, ich sag mal bei Graham's zum Beispiel, der Six Grapes soll halt immer gleich schmecken. Das muss eben halt ein Profil sein. Mhm. Wir haben mal versucht, wir haben mal so eine Schulung gehabt und haben halt versucht, das Aroma, also nicht das Aroma, sondern den Wein selber herzustellen. Ein bisschen von dem Wein, ein bisschen von dem Wein, ein bisschen von dem. Und meins ist völlig in die Hose gegangen. Und dann sind da aufgelöst worden, wie viel Prozent wovon eben halt da drin waren. Und ich habe irgendwas kreiert, aber nicht das. Aber ich bin auch kein Blender, also ich
Ist aber auch ein schwerer Job, ne? Also wenn man das einmal so gemacht hat, dann merkt man was. Vor allen Dingen, die haben einen Geschmack in Sinn und versuchen aus diesen vielen Farben diesen Geschmack dann irgendwo herauszukonstruieren und das über die Jahre mit all den Unterschiedlichkeiten, die es dort gibt, finde ich krass. Also ähnlich wie in der Champagner, da hat man es ja auch über Jahre praktiziert, dass man versucht, den Geschmack des Hauses immer wieder zu spiegeln.
Und da musst du ja auch immer bedenken, was hast du denn noch im Keller liegen, wo müssen wir mitarbeiten, wo müssen wir jetzt safe mitarbeiten, weil das muss jetzt auch mal aus den Fässern raus, was auch immer, ne? Es wird nicht besser da drin, wie auch immer, keine Ahnung, ich habe ja auch immer nur mit dem Endprodukt zu tun. Deswegen zum Beispiel Fassproben finde ich super schwierig, weil ich einfach nichts damit zu tun habe im normalen Leben. Mhm. Also dann immer so, stell dir das und das vor, puh, ja, so, stell dir die Hefe weg.
Man muss nicht alles können.
Nee, muss man nicht.
Late Bottled Vintage, LBV.
Ja, LBV. Wir sagen ja immer, LBV, das ist für die, die nicht warten können. Also ein Wein, ein Ruby Port mit einem Vintage-Charakter, also aus einem einzigen Jahr. Also da kann man nicht sagen, es ist Coca-Cola-Verfahren, sondern das ist natürlich auch ein begrenztes Produkt, weil aus diesem einen Jahr gibt es eben halt nur so und so viel. Und weißt du eigentlich, wie der entstanden ist, LBV?
Erzähl.
LBV ist von Taylors erfunden worden. Und es war damals so, dass die nach den Weltkriegen, die Briten haben ja halt sehr gerne und sehr viel Port getrunken. Und die Menschen sind aber in die Städte gezogen und hatten keinen Platz mehr, keinen Keller mehr, wo sie Portwein lagern können, weil Vintage-Port muss ja lange gelagert werden. Aber die hatten keinen Platz dafür. Und die hatten auch einfach kein Geld mehr. Und so hat Taylors tatsächlich ein LBV erfunden, Late Bottled Vintage. Und zwar für die Menschen, die in die Städte gezogen ist, ohne Keller und ohne Geld. So ist LBV entstanden. Witzig, ne?
1970, das erste Mal. Also den ersten Jahrgang LBV gab es 1970. Daher ist es eigentlich schon relativ lange, aber im Rückblick der gesamten Portgeschichte eigentlich eine ganz kurze Story, aber zeitgemäß.
Es ist 1970 ist es klassifiziert worden, erfunden ist es vorher.
Okay.
Also durfte man das. Okay. Genau.
Die Ergänzung ist toll, toll.
Oder?
Was Spaß mit dir.
Ja, und ich finde, so ein schöner LBV, ich finde, das ist einfach ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich. Das ist eben halt, ist etwas komplexer als ein Ruby Port. Es ist etwas, ja, hat ein bisschen mehr Charakter auch mit dabei, finde ich, einfach durch den Jahrgang, den man dann hat. Und vom Preis her ist es aber nicht so unglaublich teuer wie ein Vintage Port, sondern es ist eben halt absolut etwas, was man auch für den alltäglichen, für den täglichen Gebrauch benutzen kann. Und was ja auch ganz spannend ist, es gibt ja, und das ist ja ein großes Thema bei diesen roten Portwein, bei diesen reduktiv ausgebauten Portwein. Und die große Frage, die sich immer stellt, ist dieser Port, ist der gefiltert oder ist er nicht gefiltert? Mhm. Und da ist ja alle Ruby-Ports, die sind ja gefiltert, die haben keinerlei Depot mehr mit dabei, die einfachen, also Ruby oder Ruby Reserve. Beim LBV ist es so ein bisschen ambivalent. Da kann es ja sein, dass der Winzer sagt, boah, das ist aber so gut, was ich hier habe und das kann richtig liegen noch, das möchte ich, dass es lagert, dann wird er es nicht filtrieren und wird es mit einem normalen Korken, den man kennt, verschließen. Und wenn er aber sagt, Mensch, das ist ein super LBV, der ist aber auch jetzt direkt für den Verzehr geeignet, dann wird er ja diesen Pilzkorken, weißt du, diese, wie heißen die Dinger?
Mhm. Keine Ahnung.
Diese, mit dieser Plastikkapsel und dann diese kleinen Pilzkorken, das sieht man dann schon sofort, wenn man so eine Flasche, wenn man die Kapsel abschneidet, ein LBV, und dann sieht man, okay, liegen lassen oder nicht. Ne? Mhm. Das finde ich immer einen schönen Anhaltspunkt, weil manchmal fragen sich auch, also ich höre das bei meinen Gästen manchmal, die kaufen sich dann Portwein und fragen dann immer, kann ich den liegen lassen oder nicht? Und wenn man sich vorstellt, man hat hier dieses Pipi-Ding, diesen Pipi-Pilzkorken da, da kann man sich natürlich vorstellen, dass der keine 10 Jahre hält, wenn man den hinlegt. Der ist schon dann lange aufgefressen. Ne?
Ja, wo man auch ersehen kann, ob der lagerfähig ist oder nicht. Ein Zwischending, was wir nicht erwähnt haben, was ich eigentlich nahezu nie auf dem Markt gesehen habe, ist Crusted Port.
Crusted Port, ne? Und das ist auch ein nicht, also es ist eigentlich ein nicht filtrierter Ruby, könnte man ja eigentlich sagen, oder? Glaube ich.
Ist so zwischen 2 bis 4 Jahre im Fass.
Genau.
Und man versucht so ein Zwischending eigentlich zwischen LBV, Vintage und Ruby irgendwie zu erzeugen.
Genau. Und der muss auf jeden Fall auch filtriert werden, weil Crusted bedeutet ja, dass er eine Kruste bildet von ihm. Immer wenn man rote Portweine hat, die nicht filtriert sind, also Vintage Port oder manchmal LBV oder Crusted, und die sind ein bisschen älter, muss man sie unbedingt dekantieren, weil da ist so viel Depot drin, das glaubt man nicht, weil die ganze Farbe fällt im Laufe der Jahre aus und der Wein wird immer heller und das sammelt sich dann einfach an dem am Flaschendingsbumsglas von innen. Hm.
Kann man mit dem Depot eigentlich irgendwas machen? Hast du da irgendwie Seitenfrage?
Also was man richtig gut machen kann, entweder morgens aufs Frühstücksei, das ist super köstlich. Und wir waren einmal bei Dirk Nieport, der hat eine dicke Party gefeiert und der hat gegrillt dabei und der hat das ganze Depot aus Fleisch gestrichen. Das ist auch richtig
köstlich. Ah, wow, krass.
Super lecker. Super. Und Johannes drüben in Keitum, der mischt das Portweindepot mit seinem Salz und macht ein Portweinsalz daraus zum Beispiel.
Wow.
Ja, auch gut.
Super, tolle Gedanke. Ich habe nur immer jemanden erlebt, der hat mit dem ganzen Depot von den ganzen teuren Bordeaux-Chateaus gemalt und hat Bilder da gemalt. Das fand ich eigentlich auch ganz witzig. Fand ich eine tolle Idee. Aber das wirklich als Genussmittel, als Nahrungsmittel zu verwenden, habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört und werde ich definitiv ausprobieren. Ich habe heute schon 2 Rezepte mitgenommen, die garantiert mein Genussleben bereichern werden. Mega, danke.
Ja, sehr gerne.
Auf zum Vintage-Port, mehr oder weniger ist es ja das Premium-Ding schlechthin.
Ich nenne ihn immer den König der roten Portweine. Lagert 2 bis 3 Jahre Maximum im Fass, wird dann unfiltriert abgefüllt. Immer. Und der ist dann, entweder kann man ihn direkt verkosten, ansonsten sollte man ihn 10, 20, 30, 40, 50 Jahre liegen lassen, wenn man so viel Zeit hat, um ihn dann einfach zu verkosten. Ich sag mal, das ist so, das Schöne ist ja bei dieser ganzen Portwein-Geschichte, das ist ja ein Generationsvertrag, der schon seit vielen Jahrhunderten läuft. Wenn ich mir vorstelle, okay, einen Ruby-Port mache ich jetzt, einen einfachen Ruby mache ich jetzt natürlich für mich, Brot- und Butterwein, aber so einen Vintage-Port, das mache ich ja nicht für mich, das produziere ich ja am Ende des Tages für meine Kinder, für meine Enkelkinder und so weiter. Und das ist ein Generationsvertrag, der schon viele Jahrhunderte läuft. Ich finde es völlig abgefahren, wie viele Leute dann die Flaschen lagern und da lang gehen und denken, ja, wunderbar, und da verkaufe ich noch nichts, das mache ich vielleicht in 10 Jahren, gebe ich davon irgendwas raus oder sowas, ne?
Was ich aber auch relativ krass finde, wenn ein Weingut neu gegründet wird. Also wenn man anfängt, deswegen gibt es wahrscheinlich auch so wenig Neugründungen, weil es halt extrem teuer ist, und dann ein Vintage-Port produziert, wo man weiß, das eigentliche Ende, den Höhepunkt dieses Weines werde ich niemals erleben.
Ja. Ja, schon krass,
also der werden Gedanke, meine Kinder oder was haben. Ja, es ist schon spannend. Also bis zu 100 Jahre sollte für richtig, richtig gute Vintage-Ports kein Problem sein. Dann ist auch irgendwann ein Ende erreicht. Aber ich glaube, da hatten wir beide schon ganz, ganz großartige Erlebnisse aus Zeiten vor unseren Großeltern, die uns innerlich wahrscheinlich sehr, sehr berührt haben.
Ja, also wir waren mal irgendein anderes Mal auch mal wieder bei Newport, aber in den Lodges da in Villanova.
Wohnst du da?
Fast. Und und der hatte, Johannes King ist ja 1963 geboren. Und so haben wir natürlich schon super viele Vintage-Ports aus 63 getrunken. Und Dirk packte was aus und schob uns die Flasche hin und wir verkosteten. Und das war richtig frisch. Und es war 1863. Es war der absolute Oberknaller. Wow. Ja, es war 1863. Irre. Wahnsinn, oder?
Kannst du so einen Portwein beschreiben? Also wenn du das aus der Erinnerung heraus, wie fühlt sich sowas an?
Also ich würde sagen, erstmal ist es eine absolute Umami-Bombe, die man da bekommt. Mhm. Für mich, also die Süße ist natürlich da, die baut aber im Laufe der Zeit ab. Die Säure ist minimal, also das unterstützt das einfach wunderbar. Und es ist halt sehr kompakt einfach, finde ich, von der Struktur her. Dadurch bedingt, dass natürlich die Farbstoffe irgendwann ausfallen. Der Wein wird natürlich auch immer heller dabei bekommen, hat aber trotzdem einfach immer noch so viel Power in sich. Dieses Ganze, was wir am Anfang haben an Aromen von Holunder und so weiter, das ist völlig weg, das ist völlig abgebaut. Das sind völlig andere Aromen, die damit rauskommen. Ich habe das ganz, ganz häufig, dass ich an so Paradiesäpfel denken muss. Kennst du hier die roten Paradiesäpfel von der Kirmes? Das habe ich ganz häufig, diese Assoziation, für mich.
Schön.
Na, also das ist so, ja, also sehr kompakt, sehr, also Umami-Bombe würde ich wirklich einfach sagen, ja, so.
Schöne Beschreibung, ja. Könnte ich gar nicht ergänzen. Also finde ich eine tolle Parallele. Wird nicht gefiltert, wird nicht geschönt.
Genau, wird nicht gefiltert.
Dadurch
wird
auch viel Depot, also viel fürs Frühstücksbrot.
Genau. Und man kann das ja, also man muss es safe dekantieren. Was man machen kann, also theoretisch, wenn man da ist, die edle Variante ist, man nimmt einen Dekanter, man nimmt einen Portwein-Trichter, da ist meistens so ein kleines, dünnes, also sehr feines Sieb mit drin, da schüttet man eben halt den Portwein durch. Das wäre die ganz edle Variante. Ich bin da völlig pragmatisch, weil wenn ich im Restaurant bin, es bleiben nämlich immer so kleine Stückchen noch über. Und wenn ich im Restaurant bin, ich schenke sehr, sehr viel Portwein aus, auch offen. Und da kostet das Glas natürlich dann auch irgendwas. Wenn ich ein 63er oder 55er oder sowas ausschenke, kostet das auch ein paar Mark 50. Und da möchte keiner in seinem Glas irgendwelche Rückstände vom Depot haben. Natürlich nicht, wenn du dafür, weiß ich nicht, 60 Euro fürs Glas ausgibst oder sowas, ne? Und ich mache das wirklich völlig unprätentiös. Ich nehme einen Teefilter und hau das einfach durch einen Teefilter durch, spüle die Flasche aus und kippe es wieder zurück in die Flasche. Wahrscheinlich werde ich dafür, komme ich wahrscheinlich in die Cuvée-Hölle oder sowas. Ich weiß nicht genau. Nee,
gar nicht. Also ich mache es genauso. genauso und ich habe das in der Tat bei einer relativ großen Verkostung vor 25 Jahren gesehen, dass Leute, die sich damit auskennen, es genauso machen.
Ja, und, also wir kommen wahrscheinlich alle in die Gewehre.
Ja, wahrscheinlich. Alles ein Sumpf. Aber wenigstens haben wir eine schöne Party dort, also da können wir mit leben. Ja. Portweinzange, hast du damit mal gearbeitet? Ist das ein Ding? Also ist das hilfreich? Okay. Oder ist das nur Show?
Es ist Show. Ich habe eine, aber man kann das machen, aber ich finde, im Restaurant, da brauchst du, das ist so ein riesen Aufwand, dieses Ding da zu machen. Dann brauchst du ja erstmal einen Bunsenbrenner. Die Zange muss ja erstmal richtig heiß werden. Ansonsten kannst du es nämlich vergessen. Dann stehst du die ganze Zeit schon da mit deiner Zange an diesem Bunsenbrenner und die wird vielleicht nicht richtig heiß. Die muss ja glühend heiß sein. Und dann brauchst du ja ein bisschen, entweder ein feuchtes Tuch, ein kühles, feuchtes Tuch brauchst du ja hinterher, wenn du dann einmal mit der Zange oben lang gegangen bist, oder ein bisschen Wasser, dass du es drumherum machen kannst. Und dann springt ja praktisch einfach dieser obere Wulst mit dem Korken ab. Man hat die ja dafür, weil die Korken ja im Laufe der Jahre so schlecht rausgehen. Also ich finde hier, wie heißen diese, weißt du, diese einen Flaschenöffner, die mit der Zange und der Spirale dazu. Wie
heißen die nochmal?
Ja, genau, die finde ich eigentlich viel, viel besser dafür.
Ja.
Um das aufzukriegen. Es ist aber schön, also wenn.
Ja, das hat natürlich ein bisschen Show, aber diese, wenn du da 15 Minuten vor den Gästen stehst,
also dann will ich schon was in der Hand hält, so
könnte man ja nebenher. Und von dem her, also bin ich da auch eher Pragmat und wenn wir beides sowieso durch einen Teefilter dann durchschießen, dann ist das bisschen Korken, was da reinbröselt, auch nicht so schlimm. Nee. Daher bin ich da, ja. Okay, Vintage, da darf jeder einen Vintage-Port machen oder wie läuft das da ab? Hast du da Informationen, dass man sagt, jetzt mache ich das oder kommt das Institut und sagt, heute dürft ihr oder wie läuft das Prozedere da ab?
Das Prozedere ist ja so, und das ist auch so interessant, finde ich, dass du entweder eine Single-Kinter machst oder aber, also Single-Kinter-Vintage-Port machst, oder aber du machst ein Vintage-Port mit dem großen Brand. So, jetzt natürlich etwas komplexer zu erklären, finde ich. Also ich sag mal, Ramos Pinto ist eben halt der Name des Hauses. Und wenn die ein Vintage machen, steht da nur Ramos Pinto und dann Vintage und dann das Jahr drauf. Und dann ist es so, die haben ja, glaube ich, 4 verschiedene Kinters. Und aus jeder, also Kinter bedeutet eigentlich Weingarten, in Anführungszeichen. Und dann haben die halt aus diesen 4 verschiedenen Weingärten, machen die eine Cuvée. Das heißt, aus dem einen Weingarten, da kommt richtig Kraft und Power. Aus dem anderen Weingarten, der bringt ein bisschen Säure mit ins Spiel. Der dritte Weingarten, der hat so ein bisschen florale Noten mit dabei, wie auch immer. Und das packt man hinterher zusammen. Und daraus wird dann der große Portwein gemacht. Also der Brand, sag ich mal. Also das Flaggschiff des Hauses ist ja immer der Vintage Port. Und dann gibt es die Single-Kinter-Vintage-Port-Variante. Das heißt, Ramos Pinto wieder in dem Fall. Und jetzt kommt wieder das Wort, was ich schlecht aussprechen kann. Kinter de Erva Moira ist zum Beispiel eine Single-Kinter von denen. Das heißt, die werden 2017 wahrscheinlich gesagt haben zum Institut, Mensch, wir würden gerne einen Vintage-Port machen. Und hat das Institut gesagt, nö, das ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Also machen die aus ihrer besten Kinter, die haben, einen Vintage-Port. Aber eigentlich, also dann ist es nur aus diesem einen Weingarten. Und dann ist es eine Single-Kinter. Für uns Deutsche ist es manchmal schwierig, weil für uns ist ja immer das, was nur aus diesem einen Weingarten ist und nur aus dieser kleinen Stelle, das ist das Beste. Und da ist es genau umgedreht. Da ist das, der große Brand, also das, was aus allen zusammengefügt wird, ist da das Beste. Und das finde ich immer ganz interessant. Und deswegen hat man ja auch in manchen Jahrgängen halt kein Vintage-Port, sondern eine Single-Kinter. Und wenn du jetzt natürlich ein Haus hast, sag ich mal, wieder als Beispiel Kinter della Rosa, das ist ja eine Single-Kinter. Also die haben ja keine anderen Weingärten mit dazu oder sowas, sondern nur die die Iren da in der Kinter della Rosa. Und das ist ja eigentlich jedes Mal ein Single-Kinter. Aber die Frage habe ich jetzt trotzdem nicht beantworten können, fällt mir gerade auf.
Was war die Frage?
Ob jeder einen Portwein machen kann, genau. Ob jeder einen Vintage-Port machen kann.
Genau. Ich war die ganze Zeit darauf, auf den Gedanken aus, wie schmeckt sowas? Bärbel, lass uns probieren, wie sowas schmeckt. Also es war mein Gedanke, deswegen habe ich die Frage vergessen, aber ich war schon so weinorientiert oder weinsüchtig. Ja, aber beantworte die Frage und parallel dazu können wir die Flaschen aufziehen und was probieren.
Ja, also die Frage kann ich nicht wirklich beantworten, weil ich habe gerade gedacht, ich kann mir es herleiten, aber ich konnte es nicht. Also du kannst wahrscheinlich, dann ist es automatisch immer eine Single-Kinter. Ja, logisch. Wenn du nur eine Kinter hast, ist es automatisch eine Single-Kinter.
Meiner Information nach ruft das Institut die entsprechenden Jahrgänge aus und sagt, ja, es darf einer gemacht werden. Ähnlich wie es in der Champagne teilweise auch war. Und dann werden die Portweine aber im Einzelnen nochmal geprüft. Es wird geschaut, ob die diesem gerecht werden und ob das in der Tat ein Wein ist, der eigentlich dem Ansprüchen gerecht wird oder der dieses Großartige darstellt.
Ja, ja. Oh, das hört sich gut an.
Das ist Lebenselixier. Winston Churchill hat schon zum Frühstück Portwein getrunken.
Guter Mann. Und vielleicht das Depot schön aufs Frühstücks eingelegt.
Super. Sehr gut. Ich hätte mit vielen Reaktionen gerechnet, aber das ist die beste. Ramos Pinto haben wir im Glas.
Genau, und das ist jetzt ja, das ist ja manchmal so schwierig, die Sachen, wir hatten es vorhin einmal kurz schon, so schwierig, die Sachen immer richtig auszusprechen. Also Kinter de Erva Moira, würde ich sagen. Würde ich jetzt sagen. Und da haben wir tatsächlich eine Single-Kinter. Und das ist relativ weit Richtung spanische Grenze gelegen. Also es ist extrem heiß dort. Wir haben absolut kontinentales Klima. Von der Bodenbeschaffenheit haben wir natürlich hauptsächlich Schiefer. Es gibt aber ein ganz bisschen Grauwacke mit dabei. Also fand ich jetzt auch ganz interessant, weil Grauwacke habe ich noch, aber okay, Grauwacke ist ja ähnlich wie Granit eigentlich, von der Zusammensetzung etwas anders, aber vom Prinzip her ja eigentlich identisch. Und also das fand ich jetzt ganz interessant. Und dass sie das als Single-Kinter ausmachen. Ich bin jetzt auch wirklich sehr gespannt. Der ist wirklich tief dunkel, der 17er im Glas. Ja, richtig, also wirklich wie Holundersaft fast oder wie so schwarze Kirschen, sag ich mal, ne? Finde ich von den, und das fließt, wenn man das einmal durchs Glas fließen lässt, das ist richtig dickflüssig. Es hat eine ganz, ganz hohe Viskosität, wie es da durchläuft. Und man sieht auch direkt, dass es nicht filtriert ist, weil wenn es runterfließt an den Seiten im Glas, sieht man richtig, dass es so, dass da viele kleine Schwebeteile noch mit drin sind. Also es ist richtig dunkel-lila, läuft es eigentlich praktisch runter. Und dann sieht man natürlich auch direkt die Kirchenfenster, wie das ist so, sieht immer so schön aus, finde ich, wenn das da so runterläuft. Ich bin gerade beeindruckt, einfach nur vom Auge.
Schön. Und ich finde es aber auch wichtig, dass man das Auge, also dass man das Auge da nicht verkennt. Wir sind ja da mehr oder weniger auch ambivalent beziehungsweise total zweigeteilt in der Situation, dass viele unserer Gäste hingehen und sagen, oh, der sieht aber schön aus und damit die Wertigkeit des Weines irgendwie versuchen einzuschätzen und jetzt haben natürlich leichtfarbige Rebsorten wie, keine Ahnung, Pinot Noir, Nerello Mascalese, Nebbiolo und so weiter immer verloren und werden ihre Besonderheit gar nicht wahrgenommen. Auf der anderen Seite erfreuen wir uns selber an der Farbe. Also ich würde daran nie Wertigkeit festmachen, sondern Typizität. Also ob es der Typizität entweder des Weines, des Weinstils oder eben der Rebsorte entspricht. Und wenn du da jetzt so farbgeflasht bist, gönn dir.
Ich gucke noch mal ein bisschen drauf. Also ich finde es wirklich beeindruckend, wie dickflüssig es ist. Es ist ja immer, wenn du einen Wein hast im Glas, du hast ja nicht nur Wasser, du hast ja gelöste Stoffe in Wasser. Und hier haben wir natürlich relativ viel Zucker bei den Portweinen. Das sieht man natürlich auch, dass es da langsam, es ist ja nicht nur Zucker in Wasser, es sind ja noch mehr Stoffe mit da drin. Und das macht das Ganze ja immer schwerer, immer schwerer. So, jetzt muss ich aber erstmal schnuppern.
Was ich jetzt so schön finde, du hast natürlich heute noch Tagesprogramm, beziehungsweise heute und morgen, weil man einen Vintage oder einen Singekinder oder einen Rubyport im Allgemeinen nicht, wie wir es oftmals in der normalen Gastronomie finden, 38 Jahre offen stehen lassen sollte, sondern eigentlich wie einen Rotwein behandeln sollte. Also zum einen ein bisschen kühler genießen und eigentlich auch binnen 2-3 Tagen getrunken haben sollte und irgendwie eine Woche oder 2 oder 3 Wochen offen stehen lassen sollte oder ihn zumindest irgendwie vakuumieren sollte, mit Korova arbeiten oder sonstiges, wobei Korova dann ein bisschen problematisch ist im Allgemeinen wegen der Nadel, die dann immer verstopft, gerade bei diesen, da muss man schon die breite Nadel nehmen. Aber wichtig ist, glaube ich, dabei, weil er eben reduktiv ausgebaut ist, bitte innerhalb von 1, 2, 3 Tagen probieren oder trinken oder...
Ja, finde ich auch. Also das ist, und auf jeden Fall im Kühlschrank lagern, weil das behält die Noten, die Aromen auch noch mal besser bei sich, als wenn er draußen stehen würde. Das Schlimmste, ich finde das ja eine Katastrophe, wenn man irgendwo ist und das in irgendeinem Restaurant und dann steht da ein Portwein auf der Kaffeemaschine. Horror.
Sieht schön aus, ne?
Ich denke immer, mein Gott, ey, leg dieses Ding da vorne mal kalt, ne? Also, der wird wahrscheinlich, wie du gesagt hast, schon 38 Jahre da stehen. Und wenn man davon was möchte, wird das so totoxidiert sein. Und nach Liebstöckel und Maggi, ist ja immer mein Anhaltspunkt, ne? Wenn Rotwein oder auch roter Portwein nach Liebstöckel oder Maggi riecht, vergiss es, das Ding ist mausetot. Das kannst du direkt
grob
dekantieren. Ja.
Und da hat man nur halt Alkohol schade, und ja. Zucker. Ja. Was ich immer mache, wenn ich zu Hause irgendwie ein Ruby oder ein Vintage Port aufmache und habe Gäste und man möchte sich ja manchmal so am Ende oder zwischendrin die Flasche nicht komplett in den Kopf stellen, dass ich mir eine kleinere Flasche nehme. Es gibt ja so 0,3er Milchflaschen, also rein aus Glas. Und da fülle ich die ab, dass die im Prinzip bis oben hin komplett luftdicht sind. Und da kannst du die dann 2, 3, 4 Wochen teilweise im Kühlschrank lagern, das habe ich auch vom Winzer gelernt, dass der das teilweise mit seinen Sachen genauso macht. Mhm. Ist dann zwar nicht mehr die schöne Flasche, aber du hast eben keinen erhöhten Sauerstoffkontakt und kannst es da mit retten, mehr oder weniger. Und ich habe da so ganz spezielle Flaschen, die einen ganz, ganz dünnen Hals haben. Und das ist für mich eine ganz gute Lösung, dass man sich nicht am nächsten Tag genötigt fühlt oder 2 Tage später den auch noch zu trinken, wenn einem danach nicht ist. Also das hilft mir immer im Wirtschaften.
Also was vielleicht auch noch mal ein guter Trick ist beim Vintage Port. Wir hatten ja vorhin gesagt, der muss unbedingt dekantiert werden. Also wenn ich weiß, ich kann ihn nicht ganz austrinken und ich bin zu Hause und ich habe nicht so viele Menschen um mich herum, dass innerhalb der nächsten paar Tage alle ist, würde ich ihn einfach erst nur mal hinstellen, ein paar Tage erstmal nur stehen lassen im Kühlschrank, damit sich das Depot einfach, was frei schwebt, nach unten absetzt. Und dann würde ich ihn aufmachen und erstmal nicht dekantieren. Ich würde vorsichtig ausschenken, weil natürlich die ganzen Schwebstoffe, die da drin sind, die machen den Wein natürlich auch haltbarer, als wenn ich sie rausnehmen würde. Und was natürlich auch ist, wenn ich ihn natürlich dann schon einmal vom Depot befreit hätte, hat er natürlich einfach schon mal ziemlich viel Luft bekommen. Deswegen würde ich so lange mit dem Ausschenken, wenn ich zu Hause bin, so lange mit dem Ausschenken undekantiert warten, bis ich merke, ah, okay, jetzt kommt Depot und dann kann man ihn dekantieren. Also das finde ich eigentlich eine ganz gute Variante auch.
Gerade das Depot ist ja ein wahnsinniger Nährboden letztlich auch für den Wein selber. Ist wie so ein Mutterkuchen, also wovon er auch, selbst wenn er geöffnet ist, noch ganz, ganz lange zehrt. Ich habe das mal ausprobiert und habe einen dekantiert, also haben vom Depot befreit und einen, aber nicht mit dem Portwein, muss ich gestehen, sondern mit dem Rotwein und einen auf dem Depot gelassen, aber auch einmal Luft gegeben und wieder zurückgefüllt, um zu sehen, was das eigentlich ausmacht. Und diese Unterschiede sind extrem. Also wie nach zwei Tagen der Wein sich ohne Depot komplett anders entwickelt, als der, wo noch Depot mit drin ist.
Und was ich auch ganz beeindruckend finde bei den Vintage Port ist, manchmal macht man eine Flasche auf und das kenne ich bei keinem anderen Wein, das kenne ich nur bei Portwein. Manchmal macht eine Flasche auf und denkt so, oh, der mufft aber ganz schön, ne? Und denkt fast, dass der Kork hat. Aber da darf man sich manchmal nicht von beeinflussen lassen. Manchmal ist es wie ein, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ob der da einmal kurz so Schnappatmung bekommt, weil er jetzt Luft gekriegt hat und einfach rummockt, deswegen keine Ahnung. Aber manchmal muss man einfach mal ein paar Stunden stehen lassen und auf einmal ist dieses Aroma verflogen. Okay, ist logischerweise dann kein Kork, weil das wäre ja nicht weg dann. Aber manchmal hat man das wirklich, da ist man sich nicht ganz sicher und denkt, boah, der mockt aber wirklich ganz schön. Und das ist ganz interessant, finde ich. Das darf man nicht direkt entsorgen. Lieber mal kurz warten.
Ich finde den Vergleich immer ganz gut, als wenn wir 20, 30 Jahre im dunklen Kerker sind und dann hält einer einen Scheinwerfer rein.
Ja,
und dadurch, dass der ja reduktiv ausgebaut ist, hat er ja im Prinzip diesen Lichtentzug oder in dem Fall Sauerstoffentzug. Und wir träumen die ganze Zeit dann nur von Licht und sagt jemand, hier ist die Sonne, komm, go. Dann würden wir auch nicht sagen, oh, endlich tanzen, darauf hätte ich mich gefreut. Sondern man ist dann selber ja auch erstmal ein bisschen verunsichert und zusammengebrochen und braucht so ein bisschen Zeit, um sich zu akklimatisieren.
Genau.
Und so geht's dem, ein Port ist ja auch nur ein Mensch. Also,
Port ist auch nur ein Mensch, ja.
So, während du trinkst, kann ich vielleicht noch erwähnen, dass der zu 60% aus Touriga National sich zusammensetzt. Touriga National soll dabei für die Struktur, Tiefe und die Fruchtkonzentration sorgen. 15% Touriga Franca, 10% Sosur. Touriga Franca ist für die floralen Noten und die Aromatik. Sosur für die Farbe, das ist eine wahnsinnig dunkelfarbige Rebsorte. Und für die Säure, Tinta Barocca auch 10% für die Geschmeidigkeit. Und Tinto Cao oder Sao? Ich weiß gar nicht, Cao wird es ausgedacht. Mit 5% für die Eleganz, die Säure und das Alterungspotenzial.
Wahrscheinlich so Portugiesisch, so Ciao oder so ähnlich. Ciao.
Mir hat mal jemand gesagt, man spricht es richtig portugiesisch aus, wenn man so tut, als würde man weinen. Dann kriegt man diesen Slang rein. Wirklich, muss man drauf achten, wenn du mal irgendwie in Portugal bist. Ich war vor 2 Jahren das letzte Mal da und dann habe ich darauf geachtet, dachte ich, oh, stimmt.
Also ich bin ja, also wenn ich in Portugal bin, bin ich ja eigentlich meistens in Porto oder halt im Douro-Tal selber oder die andere Variante ist eben halt, ich bin auf Madeira und die haben ja noch einen ganz eigenen Slang, ne? Das heißt ja nicht Madeira, sondern das heißt ja Madeira bei denen. Und die sprechen die eine Rebsorte, die haben so eine weiße Rebsorte, die nennt sich, also geschrieben ist es Boal. Und wir würden sie wahrscheinlich auch so aufsprechen oder wahrscheinlich die anderen Portugiesen auch, aber auf Madeira selber spricht man sie Boal.
Okay, gut.
Das, ja, nur einmal so by the way.
Das darf man nach einer Flasche Madeira nicht so oft aussprechen, oder?
Nee, danach kann man es perfekt. Ja, okay. Also ich finde jetzt hier unseren Single-Kinter, unseren Ramos Pintos, finde ich gerade von der Nase her super interessant auch. Der hat so ein bisschen so Brombeeraromen mit da drin, so ganz schwarze Beeren mit dabei, finde ich. Aber auch so ein bisschen fast so Süßholz, so ein bisschen lakritzartig. Ja, total. Und am Gaumen ist der so super spannend, weil der ist eben halt, natürlich, der hat eine gewisse Süße, aber der ist gar nicht so extrem süß. Ja, im Verhältnis gesehen zu manch anderem Portwein, sag ich mal. Aber das ist dann die Stilistik einfach des Hauses. Da spielen die ja immer so ein bisschen. Ich glaube, die lassen den auch relativ lange auf den Schalen liegen, bevor die den spritten, wenn ich da richtig informiert bin. Und das macht eben halt, dass es ein bisschen trockener wirkt. Und der hat immens viel Tanninstruktur. Also es trocknet mir wirklich einmal komplett den Gaumen aus. Ich finde es immer schön, wenn man das vergleicht mit einem Tee. So Tannin und diese ganze Astringenz. Also ich würde hier, wenn ich mir vorstelle, ich trinke einen Tee, würde ich einen richtig kräftigen Assam jetzt haben, der ein bisschen länger gezogen ist. So austrocknend ist es am Gaumen. Nicht wie so ein Darjeeling oder so, wo man fast gar nichts merkt, ne? Sondern wirklich richtig krass intensiv. Und man merkt auch am Gaumen, das, was man vorhin im Auge schon gesehen hat, wie dickflüssig dieser Wein eigentlich ist. Ich muss dringend nochmal verkosten.
Sagen ja auch ganz viele, das ist ein richtig guter Portwein oder dass man einen guten Portwein vom nicht ganz so wertigen die Unterscheidung findet, dass er süß schmeckt und trocken nachhalt. Also, dass man am Anfang diese Süßattacke hat, die die Frucht trägt und die Frucht dann eigentlich auch komplettiert. Weil wenn du eine Frucht hast und dann schmeckt das trocken, wirkt das manchmal so ein wenig disharmonisch oder so ein bisschen konträr. Und durch den Portwein hast du eben am Anfang diese saftige, herrliche Süße, die die Frucht suggestiert, die Farbe eben auch suggestiert. Und hinten hinaus verfliegt die Süße und du hast diesen trockenen, animierenden und strukturierten Charakter, als hättest du pure Schokolade auf der Zunge. Ich vergleiche es dann eher mit Schokolade. Und wo du dann auch dieses Animierende dabei hast, was ich wunderschön finde. Also, dass man da diesen wunderbaren Nachgang eben auch richtig schmecken kann und die Aromen sich dann wunderbar auflösen können.
Und die haben ja in Portugal, sagt man, oder im Douro-Tal sagt man ja, ein Portwein muss so süß sein wie Brasilien. Das kommt daher, weil man da ja Zucker ist ja, gehört ja damals auch zu Portugal und weil man da Zuckerrohr angebaut hat. Deswegen sagt man, ein Portwein muss so süß sein wie Brasilien. Das finde ich auch ganz lustig.
Herrlich. Das ist schöner Vergleich. Mhm. Super, super schöner Vergleich. Krass finde ich das Haus und eigentlich auch nur, weil der Besitzer des Hauses, Adriano Ramos Pinto, weil der mit 21 Jahren nach Portugal kam und ein Weingut gegründet hat. Und also, wenn ich mir vorstelle, als ich 21 war, hätte ich niemals diese Weitsicht gehabt, ein Weingut zu gründen oder überhaupt ein Unternehmen zu führen. Und dann auch diese Kreativität, da komme ich jetzt drauf, weil du Brasilien erwähnt hast, diese Kreativität, den Portwein nach Brasilien zu exportieren, dort einen neuen Markt aufzumachen und damit eine eigene Absatzquelle. Und aber eben, der war ja, muss ein wahnsinnig kreativer Mensch gewesen sein, das Ganze mit extrem extravaganten Werbeplakaten zu forcieren.
Das ist krass,
und somit eigentlich dem Portwein eine komplett neue Dimension zu geben. Also diesen Lifestyle einfach richtig krass zu leben. Vintage Port bezeichnen wir während des Podcasts oft als die Könige unter dem Portwein. Aber eigentlich sind sie viel mehr. Sie sind eine Zeitreise durch Schiefer, Geschichte und die Seele des Douro. Ja, manchmal gibt es Weine, die nicht einfach nur in einer Flasche liegen. Sie thronen. Und genau der Ramos Pinto Single Kinder Vintage Port aus dem Jahre 1994 von der Kinder de Eva Moira ist eben nicht irgendein Port. Er ist das flüssige Gedächtnis eines außergewöhnlichen Jahrzehnts. Ein Monument eines Jahrgangs, der selbst in Portkreisen ehrfürchtiges Schweigen auslöst. Und die Visitenkarte eines Weingutes, das seit 1880 beweist, dass Pioniergeist und Tradition keine Widersprüche sind, sondern Geschwister. Beginnen wir mit dem Offensichtlichen. 1994 war definitiv kein guter Jahrgang. Er war legendär. Nach dem Desaster von 1993, als Regen die Ernte förmlich ertränkte und nur ein einziges Haus überhaupt Vintageport abfüllte, kam der Winter 93-94 wie eine Erlösung. Mild, mit kräftigen Regenfällen, die den ausgedörrten Untergrund wieder mit Wasser versorgten. Das Frühjahr war ruhig, mit wechselndem Wetter, das die Reben zur Konzentration zwang. Die Trauben befruchteten sich nicht gleichmäßig. Dieser Vinio nennt man das im Douro, was die Erntemenge in manchen Gebieten um bis zu 40% reduzierte. Aber Qualität liebt Knappheit. Der Sommer war warm, aber niemals brütend heiß. Kein einziger Tag über 38 Grad, eine Seltenheit im Douro. Die Trauben reiften langsam, gleichmäßig und unglaublich konzentriert. Mit perfekter Balance zwischen Zucker und Säure. Zwischen Kraft und Finesse. Die Lese begann Mitte September unter optimalen Bedingungen. Heiße Tage, kühle Nächte, keine Hektik, kein Regen. Die Trauben kamen in die traditionellen Granit-Lagaris. Jene flachen Steintröge, in denen Menschen seit Jahrhunderten mit ihren Füßen Trauben stampfen, weil sie bis heute die schonendste Methode ist, die Schalen zu öffnen, ohne die Kerne zu zerbrechen und Bitterkeit freizusetzen. Das Ergebnis? Weine von außergewöhnlicher Tiefe, Struktur und Eleganz und einem Alterungspotenzial, das selbst die alten 1960er in den Schatten stellen könnte. Alle großen Häuser deklarierten 1994 als Vintage. Das ist selten. Normalerweise gibt es höchstens 2-3 Vintage-Deklarationen pro Dekade. Aber 1994 war so gut, dass niemand zögerte. Grahams, Does, Taylors, Fonseca und eben Ramos Pinto, Kinder der Ära Vermeura. Und jetzt kommen wir zum Herz dieses Weines. Kinder der Ära Vermeura. Diese Kinder liegt nicht im gemütlichen Simacorgo, wo die meisten großen Portweinberge thronen. Nein, sie liegt im Douro Superior, also im äußersten östlichen Teil des Douro-Tals, fast an der spanischen Grenze, wo die Welt plötzlich biblisch wird. 234 Hektar Gesamtfläche, 178 Hektar Rebfläche. Durchschnittsalter der Reben 30 Jahre. Höhenlage 110 bis 340 Meter über dem Meeresspiegel. Das Besondere an Ära Vermeura ist nicht die Lage, es ist der Schiefer. Kambrischer Schiefer, um genau zu sein. Dieser Stein ist älter als die Dinosaurier. Er speichert Wärme wie eine Heizplatte, reflektiert Licht wie ein Spiegel und gibt den Wurzeln absolut nichts freiwillig. Die Reben müssen sich meterweit in die Tiefe bohren, um überhaupt Wasser zu finden. Das reduziert den Ertrag dramatisch. Aber es konzentriert die Aromen. Und weil das noch nicht genug war, entschied Ramos Pinto in den 1970er Jahren, dass Ära Vermeura der perfekte Ort für ein Experiment sei. Vertikale Rebpflanzung. Also keine Terrasse, keine horizontalen Stufen, sondern Reben, die senkrecht den Hang hinauflaufen. Das war damals revolutionär. Heute ist es Standard im Douro. Und eigentlich nur eine von vielen Revolutionen im Hause Ramos Pinto. Aber ich möchte nicht zu technisch werden. Auf zum Wein! Der Ramos Pinto Single Kinder Vintage Port 1994 ist eine Cuvée aus 60% Touriga Nacional und 40% Tinta Barroca. Touriga Nacional, die Königin des Douro, Tinta Barroca, die Samthandschuhsorte. Struktur trifft Seidigkeit, Konzentration trifft Eleganz. Die Trauben natürlich von Hand gelesen, anders geht es in diesen steilen Hängen nicht. Über 4 bis 5 Tage Fußtretung, bis der Alkoholgehalt etwa bei 6 Volumenprozent lag. Dann kam der entscheidende Moment. Die Zugabe von Aqua Dolce Vinica, Weinbrand mit 77 Volumenprozent Alkohol. Das stoppt die Gärung sofort, tötet die Hefen ab und konserviert den Restzucker. Von diesem Fall 89,2 Gramm je Liter. Das Ergebnis? 20 Volumenprozent Alkohol, perfekte Balance, unendliche Lagerfähigkeit. Danach der Ausbau in großen Holzfässern über mehrere Jahre, bevor er 1996 in die Flasche kam. Und dort weitere 30 Jahre reifte. Und das ist kein Wein, das ist ein Monument. Ein Wein für die Ewigkeit, der spielend 50, 70, 90, 100 Jahre lagern kann. Und trotzdem, und genau das ist so unglaublich, das ist wahrscheinlich das Kunststück, heute im Jahr 2026 schon so unglaublich viel Spaß macht. Vielen Dank für diesen großartigen Wein, für dieses Erlebnis, dem Hause Ramos Pinto und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Der hatte ja auch, also der kam jetzt dahin, war 21, hatte jetzt ja auch keine, hatte ja auch, es war 1880, glaube ich, ne? Und hatte ja auch das 88. Problem, dass er die ganzen großen Häuser um sich herum hatte, die alle absolut etabliert waren, gerade auch im englischen Markt, britischer Markt. Und er hat ja durch diese, was du gerade sagtest, der hat ja keine Kosten und Mühen gescheut, für Werbung. Und der hat, das finde ich super lustig, heutzutage wäre es gar nicht anstößig, aber früher in so einem erzkatholischen Portugal, der hat Etiketten gemacht, wo nackte Frauen entweder dem Teufel oder aber religiösen Menschen ein Glas Portwein reichen. Und das war ja super anstößig und dadurch bedingt ist man natürlich auf ihn aufmerksam geworden. Das war ein Skandal, war das. Aber darüber reden die Leute dann. Und dann hat er ja seine Weine nach Portugal, nach Brasilien verschifft, nach Angola und aufs Festland. Also sein Hauptmarkt war nicht Großbritannien, wie es ja bei den ganzen anderen eigentlich war. Finde ich auch ganz smart, wirklich einfach sich einen anderen Markt rauszugucken. Und einfach, also ich finde, das ist schon ein ziemlicher Knaller, finde ich. Und heutzutage ist es immer noch so, wenn du in Brasilien bist und es bestellt jemand ein Adriano, ne? Dann bedeutet das, dass der einen Portwein haben möchte.
Ist ja krass.
Das ist immer noch das Synonym.
Wow.
Witzig, ne?
Ja, aber du kannst sowas, finde ich, auch nur machen, also gerade mit diesen Etiketten, wenn die entsprechende Qualität das Ganze liefern kann, also zumindest über eine lange Zeit oder über eine gewisse Langfristigkeit. Und er war ja auch einer der ersten, die diese Selbstversorgungsphilosophie hatten, also die hauptsächlich Trauben aus den eigenen Kindern nutzte, statt sich zuzukaufen und sich da mehr oder weniger auch autark gemacht hat und verschiedene Kinders gekauft hat, um zum einen auf alte Rebflächen zurückzugreifen, um auf Terrassen zurückzugreifen und eben auch verschiedene Klimatas miteinander verarbeiten kann, was ja zu der damaligen Zeit ja unglaublich zeitgeistig war oder fortschrittlich war, nicht zeitgeistig.
Ja, absolut. War. Und diese letzte, das, was ich jetzt hier oder was wir gerade im Glas haben, Erva Moira. Erva Moira.
Wir kommen darauf drauf.
So. Ja, super. Sag mal,
ich trau mich gar nicht.
Das war doch irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher, ich weiß nicht, ob du die Infos darüber hast, war das nicht, früher, die haben doch mit so Militärpläne gehabt und haben da geschaut, wo die da noch eine Kinder hin, also irgendwie sowas war das doch, oder? Ach, vielleicht müssen wir da nochmal nachgucken.
Habe ich keine Info, sorry.
Ja, das fand ich ganz interessant.
Spannend.
Ja. Ja, guter, also ich muss mir direkt nochmal nachschenken. Wahrscheinlich bin ich nachher betrunken.
Total gerne. Kein Problem. Wir haben 4 Stunden vor uns, also da. Du hast ja, Urlaub, also es passt alles perfekt.
Da passt alles. Ich muss heute auch nicht mehr raus.
Stell mir so schön vor, wenn du in Sylt über die Straßen torkelst.
Hallo. Ja, vor allen Dingen, es ist ja gerade hier so schön draußen. Es ist ja richtig verschneit alles, ne? Also wirklich traumhaft.
Das ist ja richtig Portweinwetter, ne?
Richtig.
Kriegt man Portwein eigentlich mehr im Winter oder im Sommer? Was für dich? Weil deine erste Erfahrung hattest du ja im Winter, aber bei fast sommerlichen Temperaturen. Mhm. Aber jetzt haben wir eine andere Situation. Wann findest du, passt es besser? Ist es ein... Wird ja oft als Wintergetränk proklamiert, aber ich finde manchmal im Sommer ist es auch wunderschön, weil die Aromen so sommerlich sind irgendwie.
Ich finde, Portwein kann man immer trinken. Also man muss es auch nicht hinterher zum Beispiel nach dem Essen, machen wir auch, dass wir es eben halt dann nochmal extrem anbieten. Aber mit Johannes damals haben wir so viel auch Gerichte gekocht, wo wir Portwein im Menü selber zu kredenzen konnten. Das ist dann auch, es bricht ja manchmal auch so eine Weinbegleitung einfach. Da hast du einen kleinen Break dazwischen noch und denkst so, wow, krass, ne? Und danach machst du wieder irgendwas, was ganz erfrischend ist, ne? Also ich finde, Portwein ist absolut, absolut überall einsetzbar und auch zu jeder Tagesnacht und Zeit draußen.
Wo ich selber nicht ganz so klar mitkam oder wo ich kein Freund von bin als Aperitif. Ich weiß nicht, warum sich das durchgesetzt hat. Also wahrscheinlich, weil man den Tag vergessen musste oder weil zu der damaligen Zeit, als Portwein als Aperitif serviert wurde, man ohnehin über den Tag anders konsumiert hat, da schon im Büro den ersten Whisky getrunken hat. Aber das mag ich eigentlich nicht, weil wenn du oftmals mit einem nüchternen Magen ins Restaurant kommst und dann da gleich mal 20 Volumenprozent draufhaust, also da war ich nicht so ein Fan von. Weißt du, warum sich das so durchgesetzt hat?
Ich weiß
oder magst
nicht
du genau. Das?
Also ich würde es jetzt, wenn das jemand möchte, bekommt er das. Aber es ist jetzt auch nicht meine erste Wahl, ehrlich gesagt. Was ich viel schöner finde, und da sind wir auch bei dem, was du vorhin schon einmal gesagt hast, ist dann so ein schöner Port Tonic zum Beispiel. Das finde ich ja richtig, richtig geil. Ne? Auf der Terrasse sitzen, das ist ja auch, wenn du in Porto bist oder egal, ich glaube, überall in Portugal, bekommst du eigentlich überall Port Tonic zu trinken. Also das sind ein schönes Glas, man nehme sein Lieblingsglas. Es kommen ein paar Eiswürfel rein, es kommen 4 cl White Port, aber trocken, halb oder halbtrocken rein. Und dann machst du Minze rein, du machst ein bisschen Limette mit rein und das Ganze füllst du einfach mit einem Tonic auf. Das ist so erfrischend, so köstlich. Es hat halt auch nicht so viel Alkohol, als wenn du einen Gin Tonic trinken würdest. Es ist wirklich wunderbar zum Start, finde ich. Also wir machen das wirklich sehr, sehr gerne. Ja.
Finde ich auch großartig, ja. Temperatur beim Port? Ist ja, wird ja, wir hatten vorhin schon die Kaffeemaschine angesprochen. Das wird ja nach wie vor relativ oft falsch gemacht, aber ja, kalt.
Unbedingt kalt, weil wenn man sich vorstellt, natürlich auf der einen Seite alles, was kalt ist, da hast du die ganzen Aromen nicht dabei. Aber wir haben hier relativ viel Alkohol drin. Und wenn wir unsere Nase direkt ins Glas halten und der Wein ist warm, das Erste, was in unser Gehirn dringt, ist, das sagt Alkohol. Und das ist immer schon mal schlecht. Ne? Und das mindert eigentlich, finde ich, den Genuss des Ganzen auch. Weil dazu ja nicht nur das Auge und der Gaumen gehört, sondern ja auch die Nase gehört mit dabei. Und das macht das Ganze viel zu breit, wenn er zu warm ist. Also deswegen lieber etwas kühler. Er wird automatisch warm im Glas, wenn du ihn draußen stehen hast, logischerweise. Ne? Also lieber etwas kühler. Ich stelle ihn einfach in den Kühlschrank rein. Manchmal, logisch, irgendwann hole ich sie auch raus, wenn wir im Restaurant zum Beispiel, dann bauen wir sie dementsprechend auf, weil wir möchten sie natürlich auch präsentieren. Ich habe da auch sehr große Flaschen mit bei. Das ist ja auch immer schön. Und dann möchte ich halt auch, dass die natürlich dementsprechend leichte Temperatur bekommen. Also nicht zu warm. Zimmertemperatur ist ja sowieso Quatsch, ist ja sowieso von unseren Vorvätern, weil da gab es ja noch keine Heizung, keine Bodenheizung und so weiter. Da waren die Räume ja nicht so warm.
Und gerade wenn man also die Nase ins Glas hält und der Alkohol schießt raus, dann werden die Nasenschleimhäute verätzt und man riecht eigentlich nur, man sagt so 20-30% des Portweins, was ja schade ist. Man raubt sich da selber sehr viel Genuss, wo wir automatisch zur Glaswahl kommen. Was für Gläser nimmst du beim Portwein? Und unterscheidest du zwischen Ruby Character und, da kommen wir wahrscheinlich gleich drauf, Tawny Character bei den Gläsern oder nimmst du da ein und dieselben? Sind das diese kleinen Probiergläser, genau, die man dort auf den Kinders bekommt oder sind das richtige Weingläser? Was nimmst du?
Nee, ich nehme tatsächlich auch diese kleinen, in Anführungszeichen, Probiergläser. Die gibt es halt auch in schön. Und diese ja, da bekommen wir ja manchmal, je nachdem, Gläser. Nee, aber ich finde, das ist eigentlich das Optimum, weil man hat halt, man muss immer diesen hohen Alkoholwert bedenken. Und wenn ich natürlich ein schmales Glas habe mit einem relativ hohen Kamin, wo oben das Glas noch mal so ein bisschen zusammengeht, das bündelt das Ganze einfach wunderbar. Und ich finde, das ist eigentlich das Optimum, um Portwein zu trinken. Also wenn man so den Vergleich macht, dass man ein großes Glas nimmt, also ich sag mal jetzt hier, whatever, ein schönes Salto oder so, dann hast du natürlich, das ist ein ganz anderes Erlebnis. Du hast eine viel größere Oberfläche, da kann viel mehr Alkoholaromen, oder der Alkohol ist ja flüchtig, der kann viel schneller an die Nase gelangen und deswegen ist ein großes Glas, finde ich, eigentlich relativ ungeeignet dafür. Was heißt ungeeignet? Ich trinke auch aus einem großen Glas, so ist jetzt nicht, aber wenn ich mich entscheiden dürfte, würde ich tatsächlich das kleinere wählen.
Ich denke, der lange Kamin ist dabei das Wichtige. Also, dass man in der Tat so eine gewisse Pufferzone für den Alkohol hat und der Kamin immer länger als die Breite sein sollte, die Breite des Glases. Daran kann man es so, finde ich, ein bisschen festmachen, wenn man so eine Grundorientierung dabei haben möchte.
Ich war mal, also jetzt von den Gläsern abgesehen, mir fällt es nur gerade just ein, also ist jetzt auch so ein Zeitkick. Ich war mal in einem der in Porto selber. Es gibt diese Herrenhäuser, diese alten. Waren früher weltweit verteilt. Da gab es, da hat man halt Portwein getrunken, Portwein gesammelt. Das ist ein Club gewesen, wie so ein Portweinclub. Mhm. Und die haben sich da versammelt, die Besitzer der Portweinhäuser oder Lodges und so. Und da gibt es weltweit nur noch eins und das ist in Porto und da bin ich einmal gewesen. Das ist eine absolute Ehre, dass man damit rein darf. Und da sind alle Portweinhäuser eigentlich versammelt, eigentlich fast alle, die britischen oder schottischen Ursprungs sind. Das ist irgendwie noch so eine Krux an der Geschichte. Aber es war super beeindruckend. Und dann gab es, so wie man sich das vorstellt, eine riesige Tafel. Da gab es dann erstmal ein Aperitif. Dann gab es verschiedene Portweine dazu. Und jedes Mal ist irgendjemand von den Männern aufgestanden, hat gesagt, Cheers to the Queen. Und alle mussten aufstehen und sagen, yes, ne? Und dann haben alle angestoßen, sich wieder gesetzt, ne? Und dann ist der Nächste aufgestanden und hat gesagt, for the British Empire. Und so, ne?
Ist ja niedlich.
Völlig abgefahren. Und alle wieder aufgestanden, ne? Wieder angestoßen, wieder hingesetzt, ne? Und dann hab parallel, das ist ja ganz, ganz klassisch, parallel zum Dessert wurde eine große Schiebetür aufgeschoben. Und dann gab es diese riesige Tafel, identisch in dem Nebenraum. Und da ist man dann hingezogen zum Dessertessen, dann wurde die Tür wieder zugemacht, man hat den gleichen Platz eingenommen an der Tafel und dann ist es losgegangen, dass Portwein gekreist ist und es gab Dessert dazu. Und Portwein, wenn man Portwein trinkt, also die trinken dann dementsprechend natürlich nur Vintage-Port, der wird im Dekanter, wird er gereicht und man schenkt sich mit dem Dekanter ein und gibt ihn dann an seiner linke Seite weiter. Also einschenken, weitergeben. So ist das Spiel, bis er wieder vorne angekommen ist. War total beeindruckend für mich. Und zu diesem Dekanter, das war eigentlich der Ursprungsdings, weil es hat mich mit Gläsern gerade inspiriert. So ein Portwein-Dekanter, da kriegt man immer die Frage gestellt, wie breit der Ausguss oben ist, ne, dieses da oben, im Verhältnis zur Länge des Dekanters. Und das ist super lustig, da machen die es immer mit so einer Serviette und der Ausguss oben ist immer genauso breit, also genau die gleiche Länge, wie der Dekanter lang ist. Also es sind die gleiche Zentimeterzahl. Okay. Das glaubt man vorher nicht, weil man das denkt, das kann ja nicht sein. Man denkt so 2, 3 oder so, denkt man, ne? Und es ist immer identisch. Das ist ein echter Portwein-Dekanter.
Ist ja krass. Cool, schön zu wissen. Ja. Also diese Fettorio Iglesia, also diese Factory Houses, die gibt es ja seit dem 18. Jahrhundert. In der Tat gibt es da nur noch eins, was überlebt hat. Und dieser Raumwechsel fand ja mehr oder weniger statt, dass man sagt, wenn man den Portwein genießt, dann möchte man einen Raum haben, der komplett frei von allen Staubgerüchen ist und von allen, vor allen Dingen Essensgerüche, weil das immer so undankbar letztlich für diese Situation war. Man hat halt die großen Braten dann irgendwie aufgetischt, dann riecht schon alles nach irgendwie Braten oder nach Ente oder was auch immer. Und dann kommt der Portwein, man kann ihn in seinen Feinheiten gar nicht wahrnehmen. Und dafür hat man diesen zweiten Raum eingeführt, wo man sagt, man geht komplett neu gesettet in diesen Raum und genießt Portwein und Dessert, um letztlich eben auch diesem Getränk die entsprechende Ehre zu erweisen. Und dieses Tischkreisen, da gibt's so zwei verschiedene Varianten von. Zum einen sagt man, man reicht es mit der linken Hand weiter, weil man damit eben auch signalisiert, dass man kein Säbel unterm Tisch irgendwie in der Hand hat, also und der andere es dann entsprechend nehmen muss. Und es gibt ja so diesen berühmten Ausspruch, do you know the Bishop of Norwich? Weil es wohl mal einen Bischof gab irgendwann im 18. Jahrhundert, das müsste ich lügen, der am Tisch immer eingeschlafen ist. Und wenn jemand eben es verpennt hat, diesen Dekanter weiter zu reichen, hat halt der ganze Tisch immer gefragt, do you know the Bishop of Norwich? Weil der halt diesen Dekanter nicht weitergereitet hat. Also so eine Side-Story, dann, dass man halt auch immer beflissen sein sollte, den Dekanter, nachdem man sich eingeschenkt hat, möglichst immer sofort weiterzureichen, damit eben doch ständig getrunken wird, was ja eigentlich dann auch schön ist.
Ja, und es ist immer, also das waren, ich denke, das wird wahrscheinlich immer so sein, also die haben bei uns halt nur Blindverkostungen gemacht, jeder musste so ein bisschen mitverkosten, Königsdisziplin halt raten. Ja, also wenn man viel Portwein trinkt, kann man vielleicht noch, also ich finde es halt super schwierig, aber vielleicht noch auf die Stilistik, über die Stilistik kann man gehen und dann kommt man vielleicht noch an die Marke, also an das Haus ran, denke ich. Schwieriger finde ich es, über Jahrgänge finde ich schwierig. Ja. Genau, also wir wissen ja, 3-mal pro Dekade, sagt man. Natürlich ist der Wein wesentlich gereifter, wenn er weniger Farbstoffe hat und so weiter. Aber trotzdem finde ich das super schwierig, dann auch einen Wein zu nageln und zu sagen, das ist 77 oder das ist 70, ne? Also finde ich super schwierig in dem Fall. Also da finde ich tatsächlich einfacher, über die Stilistik des Hauses zu gehen.
Ich fand es bisher immer schwer, bei Brüm die Jahrgänge herauszuschmecken. Da war ich froh, wenn ich im richtigen Jahrzehnt war. Aber Portwein ist für mich nochmal ein anderes Level, eine andere Herausforderung, wo ich sage, wow. Aber eine Frage, du hast uns ja jetzt relativ viel verraten, also verschiedene Rezepte, verschiedene schon Wissen, Geheimnisse. Was ich eigentlich wirklich am wichtigsten finde, wahrscheinlich in dieser gesamten Podcast-Ausgabe, wie kommt man in diesen exklusiven Club, der ja eigentlich nur Hoheiten und irgendwie Angehörigen von Portweinhäusern vorbereiten ist? Was ist das Secret?
Die Queen war schon mal da. Das war tatsächlich eine Einladung. Es war eine Einladung. Cool. Wir waren eine kleine Runde und wir sind eingeladen worden. Die Herren mussten alle, sie hat natürlich.
Aber schon super rare,
ja,
oder?
Ja, das ist schon, das war so abgefahren. Und deswegen meine ich, du bist Teil der Geschichte. Du sitzt da, da haben so viele andere Menschen jahrhundertelang schon gesessen auf diesem Stuhl, auf dem du da sitzt, in diesem Raum, wo du bist, was du siehst. Und genau die gleichen Rituale gehabt. Wahnsinn, oder? Und krass. Du bist auch ein Teil davon. Du bist die Geschichte in dem Fall. Geil. Finde ich schon ziemlich schön.
Wow.
Ja. Und das Witzige war, die Jungs mussten alle Krawatte anziehen, weil ohne Krawatte kommst du nicht raus und die haben Gott sei Dank Leihkrawatten.
Ist natürlich doof, wenn du einen blauen Anzug anhast und damit einmal eine schrägfarbene britische Leihkrawatte kriegst, wo du sagst, boah.
Uiuiui, Hauptsache Krawatte. Ja, man ist schon sehr
sofort als der auf, der dich nicht selber ausgesucht hast.
Ja, als Mädel ist es da schon ein bisschen unkomplizierter. Also ich hatte kein Kleid mit dabei, aber ich hatte halt hohe Schuhe und dann eine Handtasche und dann sieht das ja schon halbwegs ordentlich aus.
Ja.
Ja, es war ein bisschen einfacher. Aber das war wirklich, das ist so once in a lifetime, ne?
Ist das dann Abendfüllen? Ist das so ein ganzen Abenddinner? Ja. Und ja, stark. Wie viele Leute passen da rein an so einen Tisch?
Boah, da, wie viele haben da reingepasst? Das war wirklich ein großer Tisch. 20? Ich weiß nicht genau, es waren ziemlich viele Menschen.
Boah, schön. Ja. Ja, ich finde den Gedanken mit dem, ein Teil der Zeit, richtig spannend. Da sind wir, glaube ich, auch beim Tony, weil das ist, da wird der Zeit nochmal ganz anders wieder gespiegelt.
Ja.
Weil da geht es ja um Zeit. Man möchte die Zeit da ja richtig auskosten. Was ich interessant fand, wenn man so mit Portweinproduzenten spricht, ist das größte Problem für die eigentlich immer die Farbe. Weil die ja dieses Lohfarbende hinbekommen müssen oder dieses eben so Ziegelbraune. Und es braucht manchmal ja Ewigkeiten, bis ein Wein seine Farbpigmente, weil ja teilweise die Rebsorten auch so, so kraftvoll und so kraftfarbend sind, bis man diese Farbe erreicht. Natürlich ist Oxidation eines. Teilweise werden auch weiße Rebsorten mit reingepflanzt, wird vieles als gemischter Satz gelesen oder eben auch zusammen verarbeitet. Aber dein größtes Problem oder deine größte Herausforderung ist, diese kontinuierliche und eben diese transparente, leichte, zarte Farbe zu erzeugen.
Also bei den braunen Portweinen, es gibt ja wie bei den roten Portweinen, bei den Rubies, hast du ja auch bei den braunen diese interne Klassifizierung dann. Also von einfachem Tawny-Port. Ach, Tawny übrigens, der Begriff, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich finde es super lustig und ich glaube, ich erzähle es jedem meiner Gäste, wenn ich ein Portwein-Tasting mit denen habe. Tawny ist der Begriff der Farbe einer Wahlleber.
Okay.
Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber ich fand es super interessant, weil ich mir es schon durchaus vorstellen kann, weil Portugal, das sind ja, die Portugiesen sind ja auch viel mit dem Schiff gefahren und die Engländer und so, es waren ja auch Walfänger und ich kann mir das durchaus schon vorstellen, dass dieser Begriff daherkommt ursprünglich.
Mhm.
Aber wie gesagt, das ist rein spekulativ, aber ich finde es schön.
Wow. Also gerade die Vorstellung, weil niemand von uns wahrscheinlich jemals eine Wahlleber sehen wird, daher haben wir...
Nee, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Ja, das auch so by the way. Ansonsten hast du ja genau wie bei den roten, bei den Ruby Ports, bei den reduktiven, ist auch ein schönes Merkmal, ne? R, Ruby Port, R, reduktiv. Da ist eine sehr Eselsbrücke.
Gut. Ja. Mhm, super.
Und bei den Tawnies, die sind ja oxidativ ausgebaut. Also man darf es auch nicht verwechseln mit oxidiert. Oxidiert ist tot. Oxidativ bedeutet, dass der mit Luft ja ausgebaut worden ist. Und man kann sich das ja auch so vorstellen, finde ich, wie so ein Apfel, den man anschneidet und da kommt der Sauerstoff kommt da dran und dadurch oxidiert der Apfel, der wird eben halt leicht bräunlich oder braun. Und das ist ja eigentlich die Farbe, wo du gerade das erzählt hast, wo man je nach Qualitätsstufe natürlich auch hingehen möchte. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, vor allen Dingen, weil du ja auch bei den ersten Kategorien, also Tawny Port, also einfacher Tawny, dann 10, 20, 30, 40, 50 gibt es jetzt und 80 gibt es ja auch seit neuestem. Da dementsprechend natürlich auch die Farben herhaben möchtest, ne?
Ja, das ist großer schon Unterschied ist, glaube ich, dabei beim Ausbau, dass du für Ruby eben diese Riesenfässer nimmst, die du vorhin erwähnt hast, und bei Tawny hauptsächlich die Pipes, die 550 Liter Inhalt haben und da vornehmlich mitarbeitest.
Ja, also das ist ja auch schön, wenn du irgendwo hinkommst, ne? Und dann liegen da diese ganzen Pipes oder Pipasch, wie man ja ich glaube, so, Pipasch nennen die, ne? Ja, ich finde das auch so schön.
Pipasch. Du mit zweiten Wohnsitz in Portugal sprichst es natürlich völlig super. Du musst jetzt nur noch traurig sagen, bitte. Dann sind wir.
Warte. Pipasch.
Jo. Da wollte ich dich haben, Bärbel.
Ach, Pinkwash. Ja. Okay. Nee. Nee, also das ist ja so wunderschön, wenn du dann einmal diese riesigen Fässer da hast. Das sind ja auch keine Stahltanks, das sind ja riesige Fässer, die Asbach-uralt sind. Und auf der anderen Seite hast du diese Pipasch, die wirklich aufgereiht da sind. Und dann steht da genau dran, welches Jahr denn da auch drin ist. Es wird ja dementsprechend hinterher verschnitten, weil jeder Portwein wird ja erstmal gleich produziert. Und dann wird ja im Laufe der Zeit entschieden, welche Qualitätsstufe es denn eigentlich ist. Und gerade bei diesen Tawny Ports, die also von den Aromaten, sag ich mal allgemein, wenn man jetzt mal so allgemein spricht, eher nussig, Kaffee, Dattel, getrocknete Früchte, so in diese Aromengruppe gehen, also anders als die roten Portweine, die eher fruchtig sind. Und das ist halt ganz, ganz spannend, finde ich dann auch, ne, dass man das dementsprechend hinterher zusammenstellen kann mit der richtigen Farbe.
Dann hast du im Prinzip einen Tawny Port als Grundlage, das also wie es eben Ruby gibt. Dann gibt es auch, also der sollte mindestens 4 bis 6 Jahre im Fass sein. Das finde ich so krass. Also du hast ja gerade eben auch über Jahrzehnte geredet, dass es eben 10, 20, 30, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 80 gibt. Wenn du ein Portweinhaus hast und du hast dort Fässer für 80 oder für 50, selbst nur für 30 Jahre liegen, was das für eine unfassbare Geldbindung ist.
Ja, Kapitalbindung. Zeit, wo man ja eben, ohne also, Ende,
Kapitalbindung
oder?
War das schwere Wort, genau. Wahnsinn. Ja. Also egal, ob du jetzt ein neues Haus hast oder eben auch das über eine gewisse Kontinuität, hast du trotzdem diese Lagerfläche. Und das kann man eigentlich mit Geld gar nicht relativieren. Dann kosten die Dinger, die sind jetzt ein 30-Jähriger, ist nicht günstig, aber in der Relation zu 30 Jahre dort gelegen, finde ich das ultra krass.
Das stimmt. Also ich finde, und das ist eben halt das, was ich, da bin ich schon wieder bei dieser Generationsgeschichte, da bin ich so beeindruckt jedes Mal von, weil die produzieren genau diese Sachen nicht für sich, wenn ich weiß, das ist jetzt, ich produziere jetzt einen Wein und ich lege den jetzt erstmal in so eine Pipasch und dann liegt das da einfach mal 50 Jahre rum, weiß ich, dass meine Kinder vielleicht das auch nicht abfüllen werden, sondern vielleicht die danach kommen, wenn jemand danach kommt, das weiß ja auch nicht, ne? Und also das ist schon, das ist ja schon logischerweise ein gewisses Risiko, was man da eingeht. Aber wenn du dann hinterher, ich war mal bei Wine and Soul und da kam George, kam um die Ecke. Wir waren ganz unromantisch in seinem Labor und der packte unter der Spüle, holt er so eine kleine Plastikflasche mit einer braunen Flüssigkeit hervor, schenkte das ein. Und wir verkosteten und ich denke so, wow, krass abgefahren. Und er sagt, das ist 100 Jahre alter Portwein, aber er füllt ihn noch nicht ab, der ist noch nicht so weit. Und das war für mich auch so ein krasses Schlüsselerlebnis, wo ich denke so, wow, also das musst du auch erstmal sagen, weil das war grandioses Zeug. Aber der ist natürlich auch dementsprechend, wie gesagt, ich habe ja nur mit dem Endprodukt zu tun, aber der hat ja die Erfahrung zu sagen, nö, noch nicht, das muss noch. Ich habe da schon andere Sachen gehabt, ne? Und das ist schon krass, finde ich. Und das musst du auch erstmal, machen.
Was ein riesen Mega-Service ist, finde ich, wenn du bei Kopkes bist in Villanova und du kaufst eine Flasche, die haben da ja in diesem kleinen Store, den sie haben, kannst du ja Jahrgänge bis 80 Jahre zurückkaufen, also Coyetas, kommen wir später dann drauf. Du kaufst eine Flasche von den Coyetas, kannst du diesen Jahrgang automatisch probieren. Also nimmst die Flasche 1960 mit und bekommst ein Glas von diesem 1960er angeboten und kannst ihn probieren, damit du weißt, was dich zu Hause erwartet.
Krass, oder? Das ist super. Schon sehr,
also, ja. Tolles Erlebnis.
Ja, toll, das glaube ich. Ja, ich bin tatsächlich noch nie bei Kopke gewesen. Ich habe es aber immer gesehen im Vorbeilaufen.
Aber ist ja das erste Haus, so viel, wenn man von der Brücke runterkommt. Also da muss man, läuft man ja dran vorbei.
Genau. Aber ich bin tatsächlich noch nie drin gewesen. Ich habe auch ein bisschen Kopke im Keller bei mir liegen. Aber ich bin tatsächlich noch nie da gewesen. Das ist wahrscheinlich mal das nächste Mal.
Ja, super. Ja. Also wir haben Tawny, dann haben wir Tawny Reserve, um den erstmal wieder zurückzubringen, bevor wir hier abdriften.
Mhm. Also das ist ja praktisch 1:1 als Pendant zu den Ruby Ports, ne? Die ersten Basics, sag ich mal. Und dann kommst du eigentlich in den Bereich, der anfängt richtig spannend zu werden, dass du sagst, du hast 10, 20, 30, 40 Jahre. Das war das, was es in den letzten paar Jahren gibt. 50 Jahre und 80 Jahre ist neu mit dazugekommen. Deswegen klammere ich das jetzt gerade erstmal so ein bisschen ein. Und du hast also 10 Jahre fast gereift, 20 Jahre fast gereift. Aber es ist ja nicht wirklich 20 Jahre fast gereift. Das ist ja nur die Stilistik eines 20 Jahre fast gereift. Kräften. Das ist schwierig zu verstehen, auch schwierig zu erklären, finde ich. Aber es ist ja nicht, dass du sagst, weil wenn es 20 Jahre Fass gereift wäre, wäre es ja ein einziger Jahrgang, was dem ja nicht so ist. Wir haben ja wieder das Coca-Cola-Verfahren, wie wir auch beim Ruby-Port zum Beispiel haben am Anfang. Wir haben verschiedene, wir haben eine Stilistik, der soll wie 20 Jahre gereifter Tawny-Port schmecken. Und der soll vor 10 Jahren, wie jetzt, wie in 10 Jahren, immer gleich sein vom Aroma her. Das ist die Stilistik des Hauses. Und so wird es dementsprechend auch gemacht. Das bedeutet, du hast verschiedene Grundweine in deinem Stock, wo du dementsprechend deine Cuvée halt produzierst. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, das ist so super schwierig, dementsprechend das dann auch herzustellen. Also da hast du vielleicht einen 30 Jahre alten mit dabei, du hast einen ganz jungen Portwein mit dabei und da musst du dementsprechend auch gucken, dass du die Farbstilistik hinterher hinbekommst, dass der auch so aussieht wie ein 20 Jahre alter Tawny Port. Und so wird es eigentlich produziert, dass die Stilistik immer die gleiche ist. Und was auch immer auf allen Tawny Ports stehen muss, ist das Abfülldatum. Steht immer bottled, bla bla bla. Es steht meistens ganz klein und eigentlich braucht man manchmal zwei Brillen dafür, um das zu lesen. Weil es wirklich so mini-fipsy manchmal irgendwo ist. Aber es muss bei den Tawny Ports, muss es draufstehen, weil die Sache einfach die ist, wenn diese Produkte abgefüllt werden, haben die da keinen langen Korken drin. Also Anhaltspunkt wieder, du hast diesen kleinen Fipsy-Pilzkorken dabei. Das bedeutet, das Produkt ist für den direkten Verzehr geeignet. Und dann hast du so einen Wein. Und vielleicht ist der irgendwo schon ganz lange gelagert worden, keine Ahnung, 20 Jahre in der Flasche schon, keine Ahnung, stand rum. Und dann ist es auch nicht mehr das, was es eigentlich sein sollte. Weil wenn es abgefüllt wird, dann ist es direkt so, dass du es trinken kannst. Und deswegen muss einfach das Abfülldatum, das Bottling mit da drauf stehen, dass du weißt, okay, ich habe jetzt kein altes Produkt bekommen. Damit schützen die sich ja eigentlich.
Wo ich in der Tat keine Informationen zu gefunden habe, wenn ich mich so durchs Internet kämpfe oder verschiedene Podcasts gehört habe, ist, wie sich das zusammensetzen muss, rein gesetzlich, damit man mehr oder weniger 10 oder 20 oder 30 Jahre draufschreiben kann, ob es da Vorgaben gibt. Weil manche sagen, mindestens die Hälfte muss so und so alt sein. Das, was ich jetzt beim Institut gefunden habe, ist, dass es ein Querschnitt sein muss. Und in diesem Querschnitt muss man auf die davor, daraufstehende Jahrgangsangabe kommen. Kannst du das bestätigen? Oder und ist das verständlich, wie ich das erklärt habe?
Ich glaube, das ist ziemlich verständlich. Wenn die das da so steht, das weiß ich nicht genau. Also ich weiß immer nur, dass es die Stilistik muss einem, und die Stilistik vom Geschmack, Aroma und Farbe muss einem 20 Jahre alten entsprechen. Also das ist halt das, was ich halt weiß. So. Und dann kannst du halt überlegen, ob es deiner Stilistik des Hauses, also ne, sondern der Stilistik allgemein eines 20 Jahre, so ist ein 20 Jahre alter Tawny Port in der Farbe und so weiter. Ne? Und dann kannst du ja hausintern noch ein bisschen spielen, weil das eben halt dann Grahams, Ramosch Pintosch oder was auch immer einfach ist. Ne?
Aber interessant, dass das ist halt eigentlich kaum irgendwo dokumentiert ist, aber ich würde das vielleicht mal so in die Welt herausposaunen, dass wenn man sagt, man hat einen 10-Jährigen, dass man von mir aus 50% 10-Jährigen Port, 25% 5-Jährigen und 25% 15-Jährigen oder eben älter oder jünger oder
durchaus,
wie auch immer dabei hat, dass man da einen Querschnitt irgendwie hinbastelt. Wahrscheinlich wird es ohnehin nicht so kernmäßig kontrolliert, aber war für mich am glaubwürdigsten, würde ich einfach mal so manifestieren.
Ja, würde ich auch so sagen. Also das kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass es dann einfach das Ergebnis muss eben dementsprechend einfach so sein. Kann ich mir gut vorstellen. Und ich hab am Anfang halt immer gedacht, dass es 20 Jahre alt gereift ist, ne? Aber das ist ja nicht richtig. Aber es hat ja auch keiner erklärt vorher. Das ist ja witzig, dass du sagst, du findest auch nichts darüber, weil es ist ja wirklich wie so ein offenes Geheimnis, was man unter vorgehaltener Hand flüstert. Mehr oder weniger.
Nächstes Mal, wenn du deinem Zweitwohnsitz bist, kannst du ja mal Dirk fragen, was er dazu sagt. Dann machen wir noch einen kleinen Nachpodcast dazu. Hier kommt die Wahrheit. Das ist so
die Wahrheit der Tawny Ports. Genau. Witzig. Also, und dann ist jetzt neu mit dazu auf den Markt gekommen, 50 Jahre alter Tawny Port. Das darf man jetzt auch machen. Das ist identisch zu den anderen Varianten. Und ganz, ganz neu ist jetzt seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr, ich bin mir nicht sicher, 80 Jahre alter Tawny Port. Produzieren, glaube ich, bisher nur zwei Häuser, Taylors und Grahams, glaube ich, 80 Jahre alt. Wow. Ich bin mir aber auch nicht, ich will es jetzt nicht stören, aber es sind, glaube ich, die einzigen, die es gerade produzieren. Ja, du musst natürlich auch den Stock dementsprechend haben, ne? Das hat ja dann auch nicht jeder. Also um sowas produzieren zu können. Und wenn wir sagen, es muss im Schnitt irgendwie sein, dann kann man sich natürlich vorstellen, 80 Jahre wird natürlich wahrscheinlich auch älter als 100 Jahre irgendwas da drin sein. Also und das finde ich vielleicht auch noch einmal kurz dazu, wie unterscheiden sich denn einfach diese verschiedenen Tawny-Port-Weine in ihrer Stilistik? Also je älter die werden, desto kompakter werden die einfach. Es verdunstet natürlich immer mehr Flüssigkeit und 2% dadurch wird es immer... und dadurch bedingt wird es natürlich immer kompakter, immer dichter, immer fülliger eigentlich auch. Und es wird auch dadurch bedingt natürlich auch immer dunkler in der Farbgebung. Und irgendwann, das finde ich ganz interessant, wenn du so ganz alte Sachen hast, 50 oder 80 oder dann dementsprechend hinter andere Sachen noch, bekommt dieser sehr braune, so kastanienfarbene, sehr dickflüssige, mit hoher Viskosität behaftete Portwein, wie so einen grünen Rand im Glas drumherum. Und dann weiß ich immer schon so, okay, jetzt sind wir wirklich alt.
Ist mir noch nie aufgefallen. Also das ist sehr interessant. Ja. Wow.
Ja.
Weißt du, woher das kommt? Ist das eine chemische Reaktion? Das weiß ich nicht. Oder?
Keine Ahnung, ich muss ja eigentlich. Aber das hast du bei Madeira, hast du das auch, wenn du alte Madeiras hast, du hast diese braune Farbe und dann hast du dieses leicht, diesen, was du beim, wenn du beim, jetzt hier bei dem Wein, den wir jetzt im Glas haben, hast du wie einen weißen Rand drumherum.
Mhm, ne? Ja.
Das bedeutet ja auch, dass es sehr, sehr jung ist. Ne? Und wenn der jetzt älter werden würde, würde der einfach so ein bisschen eher ins Kaminrot gehen oder vielleicht auch ins leicht orangefarbene irgendwann. Und bei den Tawny Ports ist es, das wird halt einfach grün.
Krass.
Schönes, sattes Grün.
Muss ich wirklich mal drauf achten. Stark. Ist mir echt noch nie aufgefallen. Mhm. Großes Learning.
Und dann gibt es ja, wenn wir auf der Ruby Port, auf der roten, reduktiven Seite, den König der Portweine als Vintage bezeichnet haben, müssen wir ja, es geht ja nicht anders, auf der Tawny Port Seite eine Königin haben. Und die Königin nenne sie immer Königin, das ist die Collata. Collata bedeutet einfach auch, bedeutet einfach nur, Jahrgang bedeutet es einfach. Also eigentlich ist es ein Jahrgangstawny, so könnte man es, glaube ich, betiteln. Manche nennen es Single Harvest oder so, aber Jahrgangstawny ist eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Betitelung. Also die Königin. Und die reift, also das sind wirklich die Fässer, die irgendwo versteckt sind. Und das ist das, was ich vorhin sagte, das kommt dann irgendwo an einen ran und man probiert das und ist völlig geflasht davon. Und der sagt, nö, das mache ich noch nicht, das machen meine Kinder irgendwann vielleicht. Ne, was du dann da, was da in Geschichte drin ist, was ist seitdem passiert? Mhm. Die Menschen, die das gelesen, geerntet haben, angebaut haben, in die Fässer abgefüllt haben, was haben die gedacht? Wie war die Weltordnung damals? Also Wahnsinn, oder?
Das macht mich immer so ein bisschen ehrfürchtig, wenn ich darüber nachdenke. Dass damals eben auch mit einem ganz anderen Ansinnen dieser Portwein dann irgendwie produziert wurde und dass man aber auch damals die Weine wie heute produziert hat, also dass man davon also nichts geändert hat, das finde ich so ergreifend dabei. Also die ganze Welt wandelt sich ja in jeglicher Richtung, Transport oder Bewusstsein oder jede Art von Medienkonsum oder was auch immer, aber Portwein wird gemacht wie Portwein.
Das ist schon krass, finde ich. Und das ist halt immer dieses, kennst du noch den Film Highlander?
Ja.
Das, wo die sich so... Mit
Christopher Lambert.
Ja, genau. Und da war das ja so, das waren ja so spezielle Leute und dann haben die sich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen makaber, dann haben die sich den Kopf abgeschlagen und die Energie von dem, der dann gestorben ist, ist auf einen selber übergegangen. Und so habe ich manchmal, finde ich das total beeindruckend, dass wenn ich so eine alte Flasche oder so einen alten Portwein trinke, dann geht die Energie der Menschen, die daran gearbeitet haben, geht dann auf mich über. Das finde ich total schön, den Gedanken.
Also toller Gedanke. Hast du sowas bei alten Rieslingen auch? Oder ich finde also. Oder?
Ich finde immer, wenn man so gereifte Sachen trinkt, wo es wirklich, also wirklich dann auch in geschichtshistorische Jahrgänge geht, also wenn du wirklich weit nach hinten gehst, finde ich das aber ist immer so. Ich denke, stell mir immer vor, wo hat diese Flasche die ganze Zeit eigentlich gelegen? Wer hat sie angefasst? Wie ist sie transportiert worden? All solche Sachen frage ich mich dann immer.
Schöner Gedanke, mag ich sehr. Also toll. Mhm.
Wow. Und dann darf man dieses Produkt hinterher, man darf es trinken. Und es ist so lang aufbewahrt worden, von allen möglichen Leuten gehütet und beschützt.
Auch so selbstlos dann mehr oder weniger, wird man fast demütig oder ehrfürchtig, eben auch in der Dankbarkeit, dass keiner sie vorher aufgemacht hat oder man selber in dem Augenblick, in der Situation sein darf, diesen Portwein zu genießen.
Und ich finde das dann, wenn wir uns über solche Sachen unterhalten, ne, finde ich, ist es so, da bekommt Wein trinken eine völlig andere Bedeutung, als dass man sich betrinkt. Dass man einfach irgendwas trinkt, um besoffen zu sein, oder dass man sagt, hey, hoch die Tassen, oder es bekommt eine völlig andere Bedeutung. Es ist so groß.
Das vergegenwärtigt so ein wenig, also es ist ja gerade jetzt im letzten Jahr auch ein Riesenthema gewesen, warum Wein Kulturgut ist. Weil es eine ganz eigene Kultur ist, weil es eine ganz eigene auch Bereicherung des Lebens ist. Wenn man sowas mal probiert und sich da dann wie an so einen kleinen Urlaub ganz, ganz lange erinnert. Und das muss noch nicht immer sowas Außergewöhnliches wie ein 150 Jahre alter Portwein sein, sondern manchmal reicht in Anführungszeichen eben auch die eine Situation, dann irgendwo dort am Fluss zu sitzen und einen 10-jährigen Portwein zu trinken und auch da die Zeiten sich aufzusaugen, finde ich.
Ich finde, Wein trinken ist ja sowieso immer so situationsbedingt. Ne? Also ich kann natürlich, die schönste Situation, das wissen wir doch alle, ist, du sitzt gemütlich zusammen, du bist in toller Gesellschaft, du weißt genau, dein Gegenüber, der weiß das, was du gerade trinkst und isst, genauso wertzuschätzen wie du. Und das ist doch einfach, und dann geht noch die Sonne unter in dem Moment und du hast noch was Geiles auf dem Teller. Was gibt es Schöneres in dem Moment, oder? So richtig kitschig eigentlich. Aber es gibt doch, was gibt es Schöneres in diesem Moment? Eigentlich nichts, finde ich. Das ist so, du bist so völlig dieser Gegenwart in diesem Moment ausgeliefert. Das ist nichts, was du festhalten kannst, was du in ein Album kleben kannst oder was auch immer. Es ist einfach, es ist so vergänglich, wie so eine kleine Blüte einfach, finde ich, ne, die so aufgeht und dann ist sie halt weg, aber du warst dabei. Das ist schön, du warst dabei.
Ja. Man kann sich an den Moment erinnern und er implantiert sich auch nochmal auf eine ganz eigene Weise. Also auch die Emotionen dabei und finde ich großartig, also berührend. Der 30 Jahre alte Torni von Ramos Pinto zeigt dir, was 3 Jahrzehnte aus Wein machen können. Vila Nova de Gaia in Portugal. Ein Keller. Dunkel, kühl, feucht. Reihen von Fässern, soweit das Auge reicht. Manche sind von ihnen 100, manche sogar 200 Jahre alt. Auf ihren Dauben steht in Kreide 1990, 1995, 2001. Du gehst durch die Reihen. Deine Schritte hallen auf dem Steinboden. Die Luft riecht nach Holz, nach Wein, nach Zeit. Dann bleibst du stehen, vor dir. Ein Fass 600 Liter, amerikanische Eiche, darauf steht RP30, Lot 47, bottled 2023. Du klopfst drauf, hohl. Hohl, fragst du den Kellermeister? Nicht ganz, sagt er, aber leerer als vor 30 Jahren. Wie viel leerer? Etwa 40%. Du rechnest kurz nach. Dieses Fass hatte mal 600 Liter Wein, jetzt sind es noch 360 Liter, 240 sind einfach verschwunden? Wohin, fragst du? Der Kellermeister lächelt. In den Himmel. Die Engel trinken mit. Und du fragst dich, wo ist der Wein eigentlich hin? 30 Jahre, 30 Ernten, 30 Winter. Und plötzlich ist die Hälfte verschwunden, nicht getrunken, nicht gestohlen, einfach weg? Verdampft? Verflüchtigt? Von den Engeln getrunken. Und was bleibt, ist kein Wein mehr. Es ist ein Gespräch mit der Zeit. Und genau das ist keine Poesie, das ist Physik. Jedes Jahr verliert ein Fass 3-5% seines Volumens durch Verdunstung. Das nennt man Angel Share, der Anteil der Engel. In 10 Jahren ca. 30-50% Verlust, nach 20 Jahren ca. 50-70% Verlust, in 30 Jahren bis zu 80% Verlust, wenn man nicht regelmäßig nachfüllt. Das ist der Grund, warum alte Tornis nicht so teuer sind. Nicht weil die Trauben teurer waren, nicht weil die Vinifikation aufwendiger war, sondern weil die Hälfte des Weins einfach weg ist. Und was bleibt? Das Beste. Denn das, was verdunstet, sind Wasser und Alkohol. Was bleibt, sind Frucht, Säure, Tannine. Aber konzentrierter, dichter, intensiver. Und etwas ändert sich noch. Etwas, das man nicht messen kann, aber schmecken. Zeit. Der Ramos Pinto 30 Years Old Tony ist nicht einfach ein alter Wein. Er ist ein Wein, der überlebt hat. Es ist ein Wein, der 3 Jahrzehnte im Fass lag, während die Welt um ihn herum weiterging. Das Internet wurde erfunden, die Berliner Mauer fiel, Smartphones wurden erfunden, Pandemien kamen und gingen. Und das Fass? Es stand einfach da. Atmete, verdunstete, oxidierte. Geduldig. Still. Unaufgeregt. Und jetzt, 30 Jahre später, öffnest du die Flasche. Und das, was du trinkst, ist nicht Wein. Es ist liquide Geduld. Okay, und hier kommt die unbequeme Wahrheit. Ein 30 Jahre alter Tawny Port ist nicht 30 Jahre alt, also nicht wirklich. Das 30 Jahre auf dem Etikett ist ein Durchschnittswert und steht für einen Tawny, der schmeckt wie ein 30 Jahre alter Portwein. Das bedeutet wiederum konkret, der Wein im Glas ist ein Blend aus 4 Jahrgängen, die zusammen im Durchschnitt 30 Jahre im Fass verbracht haben. Manche Komponenten sind 25 Jahre alt, manche 35, manche sogar 40 oder 50. Aber zusammen ergeben sie 30 Jahre. Das ist Kunst. Denn ein Tawny ist kein Wein eines einzelnen Jahres, er ist ein Archiv. Konkret steht der Blendmaster bei Ramos Pinto im Keller vor ihm. Hunderte von Fässern. Er verkostet, notiert, vergleicht. Fass A, 25 Jahre alt, viel Frucht, aber wenig Struktur. Fass B, 35 Jahre alt, viel Holz, aber die Frucht ist fast weg. Fass C, 28 Jahre alt, perfekte Balance, aber zu wenig Volumen. Jetzt die Aufgabe. Er mischt die Fässer so, dass der resultierende Wein schmeckt wie 30 Jahre. Nicht zu jung, dann wäre er zu fruchtig, zu simpel. Nicht zu alt, dann wäre er zu holzig, zu ätherisch. Fast geisterhaft, sondern genau richtig. Das ist die Kunst des Blending. Und das Ergebnis? Ein Wein, der jedes Jahr gleich schmeckt. Egal, ob du die Flasche 2015 kaufst oder 2025. Der Ramos Pinto 30 Years Old Tawny schmeckt immer nach Ramos Pinto 30 Years Old Tawny. Das ist Konsistenz. Das ist Handschrift. Das ist Meisterschaft. Und davon produziert Ramos Pinto jedes Jahr etwa 5.000 bis 6.000 Liter. Das klingt nach viel, ist es aber nicht. 5.500 Liter sind ungefähr 7.300 Flaschen weltweit pro Jahr. Also 7.300 Flaschen des Ramos Pinto 30 Years Old Tawny bedeutet, das ist eine Seltenheit. Und Seltenheit bedeutet, wenn du eine Flasche findest, kauf sie. Denn das ist ein Erbe. Vielen Dank für dieses großartige Weinerlebnis dem Hause Ramos Pinto und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Beim Tawny finde ich es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man den zwar lange auflassen kann, wenn man den einmal geöffnet hat. Und da fand ich den Satz, den du vorhin gebracht hast, ganz, ganz wichtig. Man sollte es aber nicht überstrapazieren, weil irgendwann ist es eben nicht mehr oxidativ, sondern dann ist es oxidiert. Also auch ein Tawny kann nach 38 Jahren oxidieren, wenn der offen dort neben der Kaffeemaschine steht. Und auch dann schmeckt der scheiße, total, wenn man dann nur noch Alkohol hat. Und das darf man eben nicht verkennen, weil ich höre hin und wieder die Aussage, du, wenn du den einmal aufhast, den kannst du für einen offenen Ausschrank nehmen, den kannst du, also da spielt Zeit keine Rolle. Ich würde den auch nicht länger als 2-3 Wochen ist eine lange Zeit oder 3-4 Wochen. Aber viel länger würde ich den auch nicht offen lassen. Oder wie ist deine Erfahrung dabei?
Also es kommt immer, ich finde, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, welchen Tawny du hast. Wenn jetzt natürlich einen 10 oder 20 Jahre alten hast, da würde ich auch sagen, lass es mal, also 10er wahrscheinlich noch weniger, aber beim 20 würde ich sagen, lass es mal einen Monat sein, aber dann sollte das, also wenn du bis dahin nicht verkauft hast, dann hast du aber ein anderes Problem, glaube ich. Und aber wenn du, ich finde, wenn du wirklich so richtig alte Sachen hast, 80 Jahre alten Tawny Port oder eine Collator, würde ich immer noch ein bisschen anders behandeln, weil das ist sehr sensibel, die Königin. Aber so einen 80 Jahre alten oder 50 Jahre alten Tawny Port, der hat schon ziemlich lange irgendwo rumgelegen. Ich glaube, dem ist es, ich würde ihn jetzt nicht hier neben die Kaffeemaschine stellen, ich würde ihn immer in den Kühlschrank stellen, aber ich glaube, dem ist es ziemlich Wumpe, ob der jetzt irgendwie 2, 3 oder 4 Monate auf ist. Aber wie gesagt, wenn er so lange auf ist, hast du ein anderes Problem eigentlich. Nicht das vom oxidierten Port.
Und hier auch Temperatur gleich wie Ruby und Glas das gleiche oder würdest du da variieren?
Ne, ich würde es identisch machen. Gleich, du hast ja das gleiche Spiel, nur andere Aromen, aber vom Alkohol ist ja das gleiche Spiel. Deswegen würde ich das grundsätzlich auch kleines Glas nehmen und immer etwas kühler halten. Ja, das macht dann schon, glaube ich, mehr Spaß, als wenn du die volle Alkoholbreitseite abbekommst.
Hast du schon von Garaferaport gehört?
Ja, das ist ja, da sind wir auch wieder bei Nieport im Keller. Das ist auch ganz beeindruckend, dem sein Großvater von Dirk, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wer aus der Familie, der hat diese großen Garaféa-Flaschen. Das sind ja, man muss sich das ja so vorstellen, wenn man seine Arme mal, die Hände mal verschließt und so einen Rund bildet und dann ein bisschen kleiner wird und einfach seine Handgelenke anfasst. Also ich glaube, so breit sind die Flaschen und die sind aber nur so hoch wie eine Elle, also von meinem Unterarm bis zu meinem Handgelenk ungefähr hoch. Und dann hat man so einen ganz normalen, wie bei einer normalen Flasche, oben so einen Flaschenhals drauf. So ungefähr sehen die Flaschen aus, die Garaféas. Und die haben die damals bei Oldenburg, das sind alte Apothekerflaschen, erwerben können. Und das ist so eine Mischung, wenn die Weine da drin machen, das ist so eine Mischung zwischen, sagt man, zwischen Vintage und Collator, also zwischen Ruby und Tawny Port eigentlich. Also du hast erst den, die sind erst im Fass klassisch ausgebaut, so ein bisschen erst reduktiv, dann also großes Fass oder kleines Fass, bin ich mir nicht ganz sicher, ein bisschen Oxidation mit dazu und dann kommen sie in dieses absolut reduktive Milieu. Da kommt ja keinerlei Luft einfach mit hindurch. Und dann werden sie hinterher nochmal gebottelt und kommen dann in die Flasche. Und das ist ja auch, die haben es schon immer Garaféa genannt, aber das ist auch noch nicht so lange, dass Garaféa eine offiziell bezeichnete Titulierung für Portweine ist vom Institut selber. Das ist noch nicht so lange, glaube ich.
Muss und auch ein Jahrgang haben. Also es gibt eine Jahrgangsbindung.
Hat einen Jahrgang.
Und es muss jahrgangsrein, genau. Und ja, genau. So, da, also muss mindestens 11 Jahre alt sein, bevor es überhaupt auf den Markt kommt. Das finde ich also auch so überraschend. Und es ist so eine Kombination eben aus Fassreife und Glasreife, dass die in Glasballons oft bewahrt werden. Mit einem Fassungsvermögen von 8 bis 11.
Also das finde ich auch, wir haben mal von Marco oder Daniel, einer von uns beiden von den Nieports, hat uns mal eine Garaféa in den Söringhof gebracht mit einer Pipette. Und der haben gesagt, er würde uns den Wein abfüllen, den wir möchten. Hat er auch, es war auch toll. Allerdings sind diese Flaschen so hauchdünn, das Glas. Das ist natürlich kein Industrieprodukt damals gewesen. Und die haben damals die Flaschen, weil sich natürlich auch in diesen Garaféas sammelt sich natürlich das Depot, wie bei einem Vintage-Port oder bei einem Crusted, sammelt sich natürlich auch in diesen Flaschen das Depot. Und wenn man die danach nochmal benutzen möchte, muss man sie natürlich reinigen. Und da hat man damals tatsächlich Sand für genommen, um diese Garaféas durchzuspülen. Und wenn man das natürlich relativ häufig gemacht hat, sind sie natürlich auch immer dünner geworden. Es war so die Idee, das hatten sie uns erzählt. Das ist so hauchdünn, das Glas, dass ein Kollege leider mit einer Karaffe gegengestoßen. Da war leider direkt ein Loch drin. Aber die Flasche habe ich noch, ist wirklich nur ein kleines Loch drin. Sie steht als Deko bei mir im Weinkeller und ich freue mich jedes Mal, wenn ich in den Weinkeller komme, dass ich eine echte Garaféa bei mir im Keller habe.
Vielleicht so last but least, wenn wir bei den Portweinen sind, weißer Portwein. Thema, kein Thema. Ich finde manchmal ein bisschen zu wenig beachtet, oder? Weil es da teilweise auch ganz spannende Geschichten gibt.
Also ich finde, White Port muss man auch so ein bisschen zweigeteilt sehen. Auf der einen Seite gibt es, so wie Pink Port, gibt es so Chip Dry oder so. Das ist ja ein Brot- und Butterwein zum Beispiel von dem einen Haus. Das wäre für mich jetzt aber keine Option, mich hinzusetzen und Chip Dry zu trinken. Für mich ist das wirklich etwas, was ich mit in den Cocktail mische. Es gibt, vielleicht ist es auch Sünde, das zu tun, ich kann es dir nicht sagen, aber ich würde es einfach machen. Und dann gibt es natürlich auch welche White Ports, die explizit nur dafür gemacht werden, um sie eigentlich zu mischen. Also zum Beispiel Graham's Number 5, die machen den, das ist ja schon auf der Flasche, ist es ja schon drauf. Da sind Minze drauf und da ist Limette mit drauf. Da wird es ja eigentlich schon präsentiert, dass man damit eigentlich einen Cocktail machen soll. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber dann gibt es noch so super freakige Sachen, finde ich. Gerade Kopke ist dafür super bekannt für White Ports und die stellen die ja identisch her, wie die ganze Tawny-Reihe. Also das heißt, sie haben einen 10, 20, 30, 40 Jahre alten White Port. Mhm. Und es gibt auch einen White Port mit Jahrgangsangabe zum Beispiel. Also wie eine Collator gemacht. Das ist schon richtig geiler Stoff, muss man sagen.
Da gibt es richtig großartige Sachen, ja. Vielleicht interessant bei einem White Port noch, dass es da verschiedene Geschmacksstufen noch gibt. Also extra dry mit weniger als 40 Gramm Restzucker je Liter. Dann dry mit 40 bis 65, medium mit 65 bis 85, sweet mit mindestens 85. Und dann gibt es noch den Lacrima. Den habe ich aber noch nie probiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und benannt nach der Träne im Glas, also Lacrima. Und der muss wohl richtig krass süß mit teilweise 500 Gramm Restzucker sein. Wow. Und das muss wohl ein richtiges Erlebnis sein. Aber wie gesagt, da muss ich leider passen. Habe ich noch nie probiert.
Also ich kenne, ich finde, also wie gesagt, wenn man irgendwo so einen gereiften White Port bekommt, dann muss ich das auch immer verkosten, weil das macht schon super viel Spaß. Das ist halt einfach nochmal, es ist halt, hat halt einen Touch mehr Säure mit dabei. Als die roten Portweine einfach, ne? Und dann nicht zu verwechseln, jetzt bin ich schon wieder bei Madeira, nicht zu verwechseln mit Madeira, was sehr ähnlich ist, wenn du einen White Port hast und einen Madeira. Madeira hat nur noch mehr Säure mit dabei. Das ist so, wenn man sie blind bekommt, ist das vielleicht ein gutes Merkmal. Wenn es ganz viel Säure ist, Madeira. Wenn es nur ein bisschen Säure ist, ist es eher Portwein, also White Port. Weil so vom Sehen, vom Aussehen her sieht man eigentlich keinen Unterschied. Also jetzt zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber wenn du bei Kopke da warst, hast du da White Port, hast du gekauft?
Ich habe nur roten gekauft. Also weil in der Tat,
okay.
Also ich komme aus einem relativ schlechten Jahrgang, was Wein im Allgemeinen angeht. Und Portwein ist so eins der wenigen. Deswegen habe ich aus 74 dort Portwein gekauft und dann für liebe Freunde von mir noch mit und ich durfte dann halt alle durchprobieren. Das war ganz, ganz nett und schön. Aber White hatte ich da auch gar nicht so auf dem Schirm, leider. Muss ich fürs nächste Mal mir irgendwie vornehmen, weil ich das auch so ein bisschen miss und verachtet habe. Und ich hatte letztens in der Tat mit dem 30-jährigen White Port ein unglaublich spannendes Erlebnis und dachte, boah, schändlich eigentlich, dass ich das niemals so wahrgenommen habe. Und dann auch in der Relation, was das eigentlich wenig kostet. Also wenn man da diese wirklich Großartigkeiten der Weinwelt probiert und einen recht überschaubaren Obolus dafür eigentlich bezahlt, also völlig unterbezahlt oder völlig underrated.
Ja, dass gerade diese White Port finde ich, ich habe es auch nicht gekannt. Irgendwann hatte ich das mal verkostet und dann habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und dann habe ich halt gesehen, dass Kopke so tolle macht und dann hatte jemand da eine ganze Range im Programm und dann habe ich davon tatsächlich alle vier gekauft, 10, 20, 30, 40 Jahre alt und habe das halt als Package bei uns angeboten, dass man wirklich alle vier einfach gegeneinander verkosten kann. Sollte ich vielleicht nochmal machen, das hat ziemlich Spaß gemacht.
Wenn wir jetzt so bei diesen ganzen Portweinarten, ich glaube, die haben wir wirklich sehr ausführlich, aber finde ich total punktiert erklärt, was machen wir mit den Rebsorten? Sollen wir alle 66 roten und 44 weißen durchgehen oder sollen wir das einfach mit Haken dran? Das wird einem noch was vor, ja? Mit Geschichte und DNA-Analyse und Vorteilhaftigkeit. Und vielleicht darf ich da ganz kurz die Frage noch stellen. Also grundsätzlich glaube ich, man darf nur autochtone Rebsorten, also nur autochtone Rebsorten dafür zugelassen, die eine geschichtliche Relevanz irgendwo haben. Jeder hat eine Aufgabe. Weißt du, ob unterschiedliche Rebsorten je nach Ruby oder Tawny genommen wird oder ob das allgemein ist und man entscheidet in der Tat wirklich erst, nachdem der Wein ein halbes, ein Jahr im Keller im Fass ist, wie er sich entwickelt?
Boah, das kann ich dir nicht sagen. Also die Info, die ich habe, ist, es wird grundsätzlich immer erstmal, okay, es wird ja auch parzellenmäßig, wird es ja wahrscheinlich auch geerntet. Also nee, also die werden sich wahrscheinlich schon Gedanken machen darum. Aber da so tief stecke ich da jetzt nicht im Thema. Ich kann mir das aber durchaus vorstellen, dass du erstmal, dass du da eben halt dann vielleicht sagst, in der Parzelle, da ist es vielleicht, keine Ahnung, heißer, kühler, keine Ahnung. Und das ist wahrscheinlich eher für Tawny Port oder so. Keine Ahnung.
Ich denke, es wird sich mehr oder weniger auch automatisch ergeben, weil diese drei Grundregionen ja unterschiedliche Rebsortenlastigkeiten haben. Und je nachdem, wie ich da, wenn ich vorausgesetzt, ich habe jetzt überall eine Parzelle oder einen Weingarten, dann entsprechend das zusammensetze, küvitiere, werden sich da automatische verschiedene Mischverhältnisse ergeben. Und aber grundsätzlich, glaube ich, kann man festhalten, 5 rote und 5 weiße werden hauptsächlich verwendet, also in 75% aller Portweine, weiß und rot jeweils. Und der Rest ist Spielart, die man durchaus nutzt, aber die nicht ganz so groß die Relevanz dann letztlich spielen und eigentlich mehr historisch fundiert sind.
Also ich glaube, die wichtigste Rebsorte, die, das ist ja auch bei allen roten Portweinen, ist, denke ich, Touriga Nacional. Also das ist, glaube ich, die, die, glaube ich, überall oder fast überall drin ist. Oder mit am meisten
angebaut. Tinta Barocca und Tinta Rorisch ist relativ präsent. Ja. Aber ja, also überspringen wir vielleicht den Paten, kommen lieber zur Weinherstellung, weil ich glaube, das dann ist spannender, das ein bisschen intensiver zu bespielen, weil es da ja auch ganz interessante Einzigartigkeiten gibt, die man halt eben mehr oder weniger dort nur praktiziert.
Ja, absolut.
Wie wird Port gemacht, Bärbel?
Wie wird Port gemacht? Also grundsätzlich, die Trauben werden die Trauben werden gelesen und dann kommen sie in sogenannte Lagars. Lagars sind so Granitbecken, ungefähr kniehoch, vielleicht etwas höher, würde ich sagen, relativ groß, ich sag mal, keine Ahnung, 5 mal 5 Meter vielleicht oder so, vielleicht, wenn man den Platz hat. Und da kommen die ganzen Trauben, kommen da rein. Und dann werden sie getreten. Also ganz klassisch, sag ich's mal, es gibt noch andere Varianten, da komme ich gleich drauf zu sprechen, aber ganz klassisch werden sie per Fuß getreten. Und dann hat man das, warum macht man das? Man muss so viel Farbe und Extrakt wie möglich aus den Traubenschalen gewinnen. Wir wissen ja, dass in der Traubenschale sitzen die Farbpigmente. Und normalerweise, wenn wir eine Gärung einleiten würden bei einem Rotwein, haben wir, keine Ahnung, 20, 30 Tage, wie auch immer, Zeit, dass die Enzyme und die Hefen die Zellwände der Traube zerstören und so die Farbpigmente in den Saft kommen können. Aber wir haben beim Portwein ja ein süßes Produkt. Das ist ja ein Vin de Naturel. Also wir möchten ja, dass die natürliche Süße erhalten bleibt. Wenn wir eine normale Gärung einleiten würden, würde die Süße ja in Alkohol umgewandelt werden. Und wir hätten ein trockenes Produkt, was nicht erwünscht ist. Das bedeutet, wir müssen eine andere Methode anwenden, um die Farbpigmente aus den Zellen rauszubekommen. Und das ist tatsächlich die Variante, dass man mit Füßen drauftritt und durch die Reibung, durch den Druck und durch die Wärme, die dabei entsteht, zerstören die Zellwände und die Farbpigmente treten in den Saft ein. Man sagt, innerhalb von 48 Stunden, bummelig, sollte das Ganze passiert sein. Und warum macht man das mit Füßen? Warum presst man das nicht einfach und lässt es dann irgendwie ein bisschen liegen? Da hat man es wieder, dass ein Fuß, ein menschlicher Fuß, hat ein bestimmtes Gewicht pro Quadratzentimeter. Und damit zerstört man keine Kerne in den Trauben, weil dieses Aroma der Kerne, das möchte natürlich keiner im Wein haben. Deswegen sind natürlich auch in allen Supermärkten gibt's keine Kerne, keiner hat Bock auf Kerne zu beißen. Und man möchte dieses harsche Tannin, was in den Traubenkern ist, nicht im Wein haben und deswegen tritt man die Weine. Und so gehen die Kerne nicht kaputt. Man kann mittlerweile auch, irgendwann in den 80ern ist es erfunden worden, das sogenannte Roboterlagar. Das ist eine Maschine, die ist über so ein Becken gesetzt und die simuliert den menschlichen Fuß. Die simuliert den menschlichen Fuß mit so Silikonnoppen. Also es wird der gleiche Druck pro Zentimeter ausgeübt, wie es ein menschlicher Fuß tun würde. Und witzig, by the way, witzig finde ich, dass egal wie viel du wiegst, du hast immer den gleichen Druck pro Zentimeter. Unterm Fuß. Finde ich ganz interessant. Und dieses Roboterlagar ist natürlich ein großer Vorteil. Das muss nicht auf die Pipi-Box zwischendurch. Das kann durcharbeiten. Und aber es ist identisch zum menschlichen Fuß, zum Fußtreten. Und wenn das Ganze passiert ist irgendwann, also die haben natürlich alle einen harten Tag, die Männer, die sind den ganzen Tag schon im Weingarten, ganz früh, weil sie am Lesen sind, das Ganze kommt da rein, dann müssen sie auch noch treten und du musst natürlich auch jede Ecke in diesem Lagar ergattern. Du hast im Normalfall, hast du, ich nenne es mal liebevoll, die Band, die da steht, einer hat so eine Trommel, einer hat eine Quetschkommode und einer hat vielleicht eine Flöte und am Anfang, du hakst dich ein, so kenne ich das, du hakst dich ein in verschiedenen Reihen und dann trommelt er, hey, ho. Hey, Ho. Und dann gehst du wirklich im Takt vor, zurück, rechts und links, damit du jede Ecke ergatterst. Das machst du 2 bis 3 Stunden, nachdem du diesen harten Tag schon hinter dir hast. Und danach ist Freestyle. Und die Band nimmt Musikwünsche entgegen. Also ich habe mir zum Beispiel Queen gewünscht, hier diesen, ne? Und dann findet eben halt Tanz eigentlich da drin statt. Und das ist so lustig. Es macht so viel Spaß. Das machst du eigentlich auch noch mal 2 Stunden. Ich habe immer nur das Touri-Programm mitgemacht. Ich war 1 Stunde im Lagar. Und dann war ich auch durch. Und das machst du noch mal 2 Stunden. Und dann haben die Feierabend. Am nächsten Morgen geht's weiter mit dem Lesen. Also das ist schon wirklich knüppelharter Job, den die Menschen da machen. Und die Alternative, wie gesagt, ist dieser Roboter-Lagar. Dann in der Zwischenzeit
Ist in der Tat, wenn ich da kurz einhaken darf, also die Größe der Lagar richtet sich meines Wissens danach, dass 22 Menschen, das ist so diese traditionelle Einheit, 22 Menschen nebeneinander passen und da im Prinzip gleichzeitig drin arbeiten. Und jedes Mal, wenn ich dieses Touri-Programm gemacht habe, da durchgeführt wurde und gerade diese Zeit war, die haben alle nicht gelacht. Also da,
ich glaube, die dürfen getanzt, in dem Moment aber, auch nicht lachen. Ja,
also die haben sich zwar bewegt und ich hatte, es wird getanzt und so weiter, aber du hast halt richtig an den Gesichtern der Menschen gesehen, wie knochenhart das ist, wenn du da 2-3 Stunden
nach einem harter Job.
Wahnsinnig, ja, nach einem harten Lesetag dann da noch rumtreten musst und irre. Also es ist große Achtung davor.
Ja, und jetzt muss man auch mal ganz klar sagen, wenn du auf Trauben trittst, das ist jetzt ja auch kein angenehmes Gefühl, wenn du auf diese ganze, sind ja Äste mit bei, das ist ja alles drin, wenn du da drauf trittst, das kann ja auch mal ganz schön piki am Fuß sein, ne? Der Fuß ist ja sehr empfindlich, ne? Also im Normalfall. Also das ist jetzt dann auch nicht so einfach.
Aber das finde ich halt so niedlich, man stellt sich das immer so super romantisch vor und dann teilen sie da und dann wird er noch irgendwie, aber eigentlich, nee, knochenhart und boah.
Ja, es ist schon.
Wenn es nicht irgendwie so dieses einmalige oder once in a lifetime ist, dass man es mitmacht, wenn man da richtig Lesehelfer ist. Aber toll, dass sowas noch gibt und dass damit auch diese Tradition gelebt wird. Ich glaube, 20% arbeiten auch noch physisch sozusagen, also nicht händisch, physisch. Und der Rest, die arbeiten mittlerweile in der Tat mit Maschinen und Robotern.
Ja, es gibt auch, wenn wir uns jetzt über Quantitäten unterhalten, nicht über Qualitäten. Über Quantitäten unterhalten, dann gibt es sogenanntes Pump-Over, nennt sich das. Da wird immer wieder der Wein von oben drüber gekippt. Dadurch presst der Eigendruck eben halt die Trauben eigentlich mit aus und auch die Farbpigmente. Ist aber qualitativ, bekommst du da nie so ein gutes Produkt mit hin, als wenn du in einem Lagar arbeitest, egal welche Variante von Lagar du da jetzt hast. Das hat mir auch schon mal jemand genau erklärt. Und wenn das Ganze dann passiert ist, du hast da Party gemacht hinterher, bist völlig im Eimer, weißt, du musst morgen früh aufstehen, dann gehst du halt nach Hause. Und dann fangen die ganzen Trauben, die da drin sind, es sind natürlich auch Hefe mit dabei, es kommt ja erstmal kein zusätzlicher Stoff, kein Schwefel, kein zusätzlicher Stoff mit da rein. Und natürlich fangen die Hefen, die auf den Traubenschalen sitzen, an zu arbeiten mit dem Material, was die bekommen haben. Und dadurch bedingt steigen natürlich auch die Traubenschalen alle auf, wie dieser klassische Dresdner-Hut eigentlich. Dann je nach Haus, je nach Stilistik, was du hinterher haben möchtest, wird das manchmal vielleicht noch mal runtergedrückt. Aber im Normalfall, man geht danach zum Beispiel nicht mehr ins Lagar. Sobald die Trauben oben sind, gehst du da nicht mehr rein, sondern fängst dann noch mal an nachzutreten oder sowas. Nachtreten ist nicht. Und
das richtig.
Genau. Und danach werden die Trauben, der Saft wird abgezogen. Also bei vielen ist es tatsächlich, dass es durchs Gefälle, durch die Schwerkraft passiert. Also viele haben die Lagars oben und im Keller ist dann eben halt das Fass, wo es dementsprechend dann reingefüllt wird. Und dann kommt hochprozentiger Branntwein dazu. Die Hefen sterben ab und die natürliche Süße des Weins bleibt somit erhalten. Im Normalfall ist es 77, ich weiß gar nicht genau, ich glaube 77-prozentiger Branntwein kommt da rein.
77 Volumenprozenten. Die große Neuerung dabei ist, dass der ja viele, viele Jahre oder bis vor einigen Jahren von der Regierung vorgegeben wurde. und man nicht seinen eigenen Branntwein nehmen konnte. Es war, geschmackloser Industriesprit, der dort verwendet wurde, musste zwar eben aus Wein erzeugt werden, durfte aber europaweit bezogen werden. Also aus überall von Europa. Viele kamen aus Spanien, also viele der Qualitäten, weil man da oft nicht von Qualitäten sprechen konnte. Und viele Portweinproduzenten sind mittlerweile unglaublich dankbar, dass sie sich selber um diesen Branntwein kümmern können, der eben diese 77 Volumenprozent hat.
Ah, okay, das wusste ich auch nicht, dass das eine neue Regelung ist. Ich dachte halt, war auch auf dem Stand, dass es halt von überall herkommt, das meiste aus Spanien, ja. Okay. Ja, und so hast du je nachdem, wie lange du das Ganze dann vorher liegen lässt, also wenn du es natürlich länger liegen lässt, bevor du es sprittest, desto trockener ist das. Also ich weiß nicht genau, wie lange Ramos Pintos das liegen lässt, aber die machen das, also er wirkt für mich relativ trocken, deswegen sage ich immer, im Verhältnis zueinander muss man das sehen. Ich denke, die werden den schon bis zur Grenze liegen lassen fast. Aber ich, also von, wenn man es verkostet, ist, also Grahams zum Beispiel ist total süß und ist viel breiter, opulenter, sag ich mal. Und das hier ist wesentlich schlanker und filigraner eigentlich. Deswegen würde ich das jetzt eigentlich so vermuten.
Das ist eigentlich das große Kunststück für viele Produzenten. Also neben der Farbe beim Torni, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, wenn man diese 77 Volumenprozent draufgibt, dass man eben auf diese 19, 20 Volumenprozent kommt. Man hat ja nicht nur irgendwie ein Fass, sitzt davor und wartet, sondern man hat ja einiges an Quantitäten. Und das dann zu errechnen zum jeweiligen Alkoholzeitpunkt und dann in diesen, man hat ja eigentlich nur 3 bis 4 Tage Zeit, wo man das beigeben kann. Und genau diesen Zeitpunkt zu erwischen, das ist, glaube ich, die ganz große Kunst oder meines Wissens nach die ganz große Kunst, das zu perfektionieren.
Weil ich glaube, auch wenn du den Job da im Weinkeller machst, da bist du schon, also das ist so viel Erfahrung, glaube ich, ne? Das ist ja nochmal, weil es ist ja noch so eine ganz andere Nische. Das ist ja nicht nur Wein machen, sondern du machst ja, da passiert ja noch viel mehr. Also es ist schon krass, finde ich, sowas zu produzieren. Ja, und dann wird entschieden, was machen wir denn da draus? So ist die Legende. Machen wir jetzt einen Tawny Port oder machen wir einen Ruby Port da draus? Und welche Qualitätsstufe soll es haben?
Und basically that's it. Das ist
der Zauber, und das war es eigentlich schon, oder? Ja. Also, und deswegen finde ich das überhaupt nicht verkehrt, wenn man sagt, so wie du vorhin gesagt hast, man kann Portwein in 3 Minuten erklären. Kann man. Man kann natürlich auch weiter ausholen. Aber so diese Grundsache ist eigentlich doch relativ unkompliziert, finde ich.
Total. Also einfach und simpel. Wenn man sich da aber so ein bisschen reinnörden möchte, finde ich, also kommen diese 3 Gebiete, die es dort gibt, da kommt man nicht drum rum, weil die ja teilweise schon ganz gravierend sind. Also im Großen und Ganzen ist es ja kein kleines Gebiet. Man redet ja von, ich habe verschiedene Zahlen gefunden, 42.000, 46.000 Hektar, also so groß wie Rheinhessen und Pfalz zusammen, mehr oder weniger. Und das dann unterteilt in ein ganz großes, mittelgroßes und nicht ganz so großes Gebiet, die aber in ihrer Art total grundunterschiedlich sind und von Ost nach West verlaufen oder von West nach Ost, je nachdem.
Die Sache ist ja die, also der Douro selber entspringt im spanischen Hochgebirge, fließt dann einmal über die portugiesische Grenze Richtung Westen und mündet ja bei Porto in den Atlantik. Aber das Anbaugebiet selber fängt ja nicht bei Porto an. Da ist ja ein ganzes Stück dazwischen, da ist eine Gebirgskette zwischen und das macht auch das besondere Klima des Douro-Tals aus. Also wir haben diese Gebirgskette, die schützt vor den ganzen kalten Westwinden, die vom Atlantik herkommen, schützt das Anbaugebiet. Wir haben hier tatsächlich ein volles kontinentales Klima. Und je weiter wir natürlich Richtung spanische Grenze gehen, desto intensiver und desto heißer wird es auch. Also wenn wir uns in dem etwas kleineren Teil, was du vorhin sagtest, und da sind wir wieder an dem Punkt, ich weiß nie, wie es richtig ausgesprochen wird. Also geschrieben wird's Baixo Cargo, aber es wird bestimmt anders ausgesprochen.
Ich würde sagen Baixo Cargo. Dann im Prinzip das mittelgroße Gebiet mit 14.000 Hektar. Dann gibt es Cima Cargo mit 20.000 Hektar und dann Douro Superior, was direkt an der spanischen Grenze mehr oder weniger ist.
Und da ist es ja wirklich richtig heiß. Also es ist ja auch so interessant. Ich bin jetzt ja halt immer eigentlich häufiger im Winter, Januar oder so da. Und da finde ich es auch so interessant, wenn man dann im Douro-Tal selber ist. Also im Porto ist noch recht schön, wie gesagt, T-Shirt und so weiter. Und dann bist du im Douro-Tal selber und bist auf einer Kinter und tagsüber ist es wunderschön und abends ist es so arschkalt in den Zimmern. Die haben ja auch keine Heizung da. Dann entweder kriegst du so Wärmflaschen kriegst du ins Bett gelegt, damit dein Bett vorgewärmt ist, wenn du ins Bett gehst.
Niedlich.
Was ich richtig süß finde, oder?
Ja,
und
ja.
Du kannst aber auch, die haben auch so, ich weiß nicht, ob du es noch kennst von früher, meine Eltern hatten auch so eine rollbare Heizung, die du an die Steckdose geschlossen hast. Das hatten die auch schon, das habe ich auch schon gesehen. Ansonsten sitzt du halt mit der ganzen Runde, sitzt du vorm Kamin, es ist wunderbar heiß, du hast schon knallrotes Gesicht vom Portwein und von der Hitze des Kamins, du bist total durchgeröstet und geräuchert und dann gehst du ins Bett und also das ist schon krasses Klima, was man da hat und im Sommer ist es so heiß, 40 Grad ist jetzt keine Seltenheit und das Wasser, was da ist, also gerade hinten im östlicheren Teil, im Superior, da hat man, das ist die einzige Region im Durotal, wo die bewässern dürfen tatsächlich, weil es einfach so selten regnet. Ansonsten darf man tatsächlich bewässern, auch in den anderen, aber nur die ersten 2 Jahre, wenn man angebaut hat. Ansonsten ist es verboten. Mhm. Also da hinten ist es erlaubt, weil es so extrem trocken einfach ist. Ja, aber so schön. Und
die Region selber gilt auch als so Indikator letztlich für den Klimawandel, weil es dort teilweise noch krasser, eben auch mit mangelndem Regen, erlebbar ist und man versucht eben dort Sachen zu initiieren, die man woanders anwenden kann. Was ich vorhin angesprochen habe mit den Rebsorten, fand ich es interessant zu sehen, dass dieses Bay Chicago hat seinen Schwerpunkt in Tinta Barocca und im Tinto Caro gefunden. Mhm. Das Quima Corgo hat den Schwerpunkt wiederum in Touriga Nacional und Touriga Franca. Was ich da eben auch ganz interessant finde und das Duo Superior ist vornehmlich Touriga Franca und Tinta Riche, wenn man diese Hauptrebsorten als solches nimmt. Und da kann man sich schon ein wenig erklären, wie die Portweine sich da mehr oder weniger zusammensetzen. Unterschiedlich eben auch die Niederschläge im ersteren Gebiet, also was dem Atlantik zugeneigt ist. Der westliche Teil sind 1200 Millimeter Niederschlag im Jahr und wenn du im östlichen Bereich bist, also direkt an der spanischen Grenze im Douro Superior, hast du unter 400 Milliliter. Damit ist das trockenste Gebiet eigentlich in Europa, was Niederschläge angeht. Schiefer findest du überall, ähnlich wie du es vorhin erwähnt hast, dass das Gebiet sich allein durch die Schiefergrenze abgrenzt. Was ich total spannend fand, dass dieses Gebiet sich mehr oder weniger wie so eine Muschelschnecke zusammensetzt und so eben der Schiefer auch verläuft, dass man da teilweise unterschiedliche Schiefervarietäten hat und die Berge sich da entsprechend draus zusammensetzen.
Ah, okay, das wusste ich nicht, aber auch interessant.
Hast du mal gebietsreine Portweine also richtig bewusst probiert? Also welche aus dem Bay Chicago und welche aus dem Quima Corgo und aus dem Douro Superior? Oder war das nur aufgrund dessen, weil die Kinders dann dort ihre Weingärten hatten? Also wird sowas intensiv gepflegt, dass man sagt, man versucht die separiert auszubauen? Oder ist das eher weniger der Fall?
Ich denke eher nicht. Also weil das Flaggschiff ist ja halt immer das, was aus allen Teilen zusammengesetzt wird. Hm. Und ich glaube, dass wenn du so fragst, ich glaube bewusst, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aus einem Bereich was zu trinken. Aber ich kann, logisch, wenn man drüber nachdenkt, wenn du eine Single-Kinder trinkst, die im Quima Cargo sitzt, logisch, dann kommt es natürlich nur aus dieser Region und nur aus diesem Weingarten. Hm. So, logisch. Hm. Aber das war jetzt so bewusst, wüsste ich jetzt nicht. Aber kurz noch mal zu der Rebsorte. War das nicht so, dass Tinta Riche ist das nicht Tempranillo eigentlich, oder?
Ist Tempranillo, auf spanischer Seite. Aber es ist so ein bisschen ungeliebter Klon von Tempranillo. Also man kann es nicht eins, das ist wie Spätburgunder und Pinot Noir. Ist ja eigentlich dasselbe, aber du hast ja unterschiedliche Klone. Und die Portugiesen sind teilweise mit ihrem Tinta Riche nicht ganz so zufrieden, zumindest wenn es die traditionelle Rotweinproduktion angeht. Und sie suchen, es gibt 60 verschiedene Klone, die davon unterwegs sind.
Krass.
Suchen eigentlich immer nach einer Alternative, wo sie sagen, wir wollen zumindest den Spaniern, wo sie sich selber so ein bisschen unter den Scheffel stellen, den Spanier das Wasser reichen. Interessant fand ich, 78-80% ist rot bestockt. Immerhin 15-22% mit weißen Rebsorten. Und davon sind 25% und damit flächenmäßig die stärkste Rebsorte, Touriga Franca. 14% ist Tinta Riche. Dann 10% Touriga Nacional und der Rest verteilt sich über die anderen. Also Tinta Barocca, Tinta Caro, Tinta Amarela, beziehungsweise über die weißen.
Siehst du, und ich hätte schwören können, dass es Touriga Nacional ist.
Okay.
Nicht nur schwören, ich war überzeugt, dass es die meist angebaute Rebsorte ist.
Also zumindest habe ich, Zahlen sind von 2024, aber da wird sich nicht viel getan haben. Was ich auch interessant fand, ich hoffe, ich bin da jetzt nicht zu vorlaut, ist, dass es innerhalb dieser 43.000 Hektar 84.000 einzelne Weinberge gibt, also die einzeln klassifiziert sind. Und damit ist es das Gebiet, was die stärkste eigentlich Segmentierung hat. Es gibt noch ein Gebiet, was stärker unterteilt ist, und das ist die Champagne. Da hat es aber andere Gründe. Aufgrund von Erbteilung sind halt Weingärten teilweise getrennt worden und werden separat geführt oder separat getastet. Dort ist es rein aus dieser Weinbergsbewertung, die ja, ich weiß gar nicht, ob die alljährlich vorgenommen wird oder ob die nur in gewissen Zyklen vorgenommen wird, wo ein Weinberg oder eine Weinlage eine Wertigkeit nach einem gewissen System bekommt und Weinberge nur aus gewissen Lagen eben auch für Vintage-Sport verwendet werden können.
Interessant. Das wusste ich auch nicht, dass es so, aber wahrscheinlich wird es jedes, kann ich mir vorstellen, dass das Portwein-Institut, das kontrolliert das erstmal genau jedes Jahr, kann ich mir schon vorstellen.
Das ist allein von der Logistik, Wahnsinn, oder? Also da, ja. Irre.
Aber Leute müssen ja auch irgendwie ihr Geld verdienen und Leute müssen beschäftigt werden.
Stimmt, aber glücklicherweise mittlerweile ist es Tourismus, weil der Weinbau sich leider auch abbaut, weil kein Nachwuchs gefunden wird. Es will keiner mehr da oben leben. Es will keiner, also von den jungen Leuten, es ist ein Riesenproblem mit der Abwanderung, mit der Nachwuchsfindung. Und jeden Tag pendeln nach Porto bei den Straßen dort.
Ja.
Ist dann auch eher ein Risiko. Also daher, das ist eigentlich so das größte Problem. Und viele, auch Arbeitskräfte, werden durch eigentlich eine schönere Umgebung mit Hotel und so weiter und Gastronomie dort angezogen. Und das etabliert sich nicht zuletzt deshalb, seitdem Porto, ich glaube 2001, Weltkulturerbe wurde und das Duotal, dass das ganz, ganz viel gebracht hat letztlich für die Region.
Also es ist ja auch so, das ist ja auch das, was wir vorhin schon gesagt haben. Es ist ja eine Schweinearbeit, diese Steilhänge in der Hitze, im Sommer, da lang gehen. Da kannst du auch nicht mit dem Trecker durchfahren oder sowas. Das ist halt alles, das passiert halt per Hand. Und diese Arbeit zu machen und da Menschen für zu finden, die dann auch irgendwo im Nirgendwo wohnen wollen, wo nichts los ist, ich glaube schon, dass das macht was mit einem auch. Ne? Also das musst du schon wollen.
Stark.
Aber ich freue mich über jeden, der sich dafür entscheidet, diese Sache auf sich zu nehmen, weil am Ende des Tages freut man sich dann, wenn man so tolle Produkte doch hinter im Glas hat. Und das funktioniert nur durch das Klima, durch den Boden, durch die Menschen, die da sind, durch die Geschichte, durch die Historie. Das sind die Gründe, warum wir hinterher so tolle Produkte im Glas haben können und uns daran erfreuen können, dass einfach Menschen mit Motivation, mit Muße da einfach hinterstehen und das auf sich nehmen.
Und ich finde, man hat eine relativ sichere Bank dort. Also für uns jetzt als Einkäufer, als Weingenießer, was auch immer, man kann ganz, ganz selten wirklich daneben greifen. Wenn man einigermaßen, sag ich mal, renommiertes Haus oder ein qualitatives Haus hat, wenn man eine gewisse Qualitätskategorie, dann kriegt man unglaublich viel Wein fürs Geld. Man kann ganz selten daneben greifen. Und wenn du auch in diese Richtung, gut, Vintage-Sport sind, das aber gerechtfertigterweise in den letzten Jahren auch preisintensiver geworden, als sie vor 20 oder vor 10 Jahren waren. Ja. Da hat sich einiges getan. Aber ich habe nie gesehen, dass die in einem 10-Jahres-Zyklus gravierend an Wert verloren haben. Also man kann sich da auch was im Keller tun für die Kinder, für wen auch immer und dann später von profitieren oder sie dann von mir aus, auch wenn man nicht gerne in Wein spekuliert, das dann irgendwann verkaufen oder wie auch immer. Also es ist auf alle Fälle in jegliche Richtung eine tolle Anlage und eine ganz, ganz sichere Anlage. Man muss sich nur trauen und man muss verstehen, dass dieses Süß nicht süß ist. Also dass das nicht...
Ja.
Man isst ja auch Schokolade oder die meisten essen ja Schokolade. Und das ist ja meistens, also wenn es eine hochwertige Schokolade ist, ist auch nicht süß. Man muss sich nur drauf einlassen. Und das wäre so mein großes Plädoyer für Portweins entdecken, sich drauf einzulassen und nicht nur dieses Sommererlebnis dort zu sehen, sondern einfach die Großartigkeit der Weine.
Ja, finde ich auch. Man muss sich beim Portwein, man muss sich einfach so ein bisschen durcharbeiten. Einfach erstmal die grundsätzliche Frage stellen, bin ich eher der rote Portweintrinker oder der braune Portweintrinker? Das ist so, finde ich, wenn man sich da durchgearbeitet hat und wenn man, da muss man, unterhalten wir uns noch nicht mal über Qualitäten, da unterhalten wir uns ausschließlich über Stilistik. Und wenn man da für sich entschieden hat, Mensch, eigentlich ist es eher so Collator, also Tawny Port sind eigentlich eher so meine Richtung, was ich sehr gerne trinken mag. Und dann kann man anfangen, sich da durchzuarbeiten. Okay, welcher Tawny Port ist es denn? Ist es eher der einfache Tawny Port? Ist es meins? Oder ist es eher dieses mehr kompaktere, es ist 30 Jahre alter Tawny Port vielleicht? Und irgendwann wird man feststellen, okay, die roten sind ja auch gar nicht so schlecht. Und dann fängt man mit der nächsten Variante an. Das finde ich ganz interessant, weil bei den Gästen bei uns merke ich, wenn die Leute keine Ahnung von Portwein haben, aber interessiert sind, ist es meistens erstmal der Tawny Port, der sie abholt. Das scheint irgendwie wie eine Einsteigerdroge zu sein. Wirklich, das ist ganz interessant. Tawny Port ist wesentlich, obwohl es auch komplex ist, aber es ist wesentlich einfacher für die Leute zu verstehen als ein Vintage Port zum Beispiel. Ganz interessant. Und dann finde ich das toll, wenn die Leute, ich habe viele Gäste, die bei uns angefixt worden sind damit und bei mir zum Beispiel eine Portweinverkostung. Also ich mache immer Face-to-Face mit den Gästen. Das ist immer sehr individuell. Ich habe keinen Termin oder so, sondern wir sprechen individuell einen Termin ab, also dass wir zu zweit, zu dritt, zu viert oder zu fünft sitzen, wie auch immer. Und dann machen wir eine Portweinverkostung. Das dauert dann eine Stunde lang. Und da nehmen die Leute so viel von mit, weil sie auch, das ist ja, du kommst, es sitzt jemand im Restaurant, der sagt so, ich möchte gerne einen Portwein trinken. Und dann fragst du ja, welchen? Weil wenn du dir diese Bandbreite anguckst, die Portwein hat, das sind ja alles unterschiedliche Geschmacksrichtungen, ne? Und dann finde ich es so toll, wenn jemand sagt so, ja, ich würde gerne einen Tawny Port nehmen oder ich würde gerne etwas nehmen, was eher so nussig ist von den Aromen. Das hilft mir so ungemein, das einfach zu übersetzen, was er denn eigentlich möchte, damit ich verstehe, was ich aufmachen kann für den Gast.
Und es gibt so unglaublich viel dort zu entdecken, denn wenn man sich überlegt, dass es zwar fünf große, mehr oder weniger Unternehmen gibt, die 80% der Portweine abfüllen. Also es sind ja, die haben die ganzen großen Handelsnamen mehr oder weniger unter sich. Aber es gibt 300 Häuser, die individuell arbeiten. Und das ist, und dazu gehören halt Häuser wie Nearport zum Beispiel, die halt durchaus groß sind, aber eben auch nicht so riesig groß sind oder eben viele, viele andere. Gibt es dann, wenn man durch dich angefixt wurde, trotzdem sehr, sehr viele Sachen zu entdecken und für einen relativ kleinen Taler, wenn du so einen Ruby oder einen Tawny nimmst, den kriegst du ja in einer sehr guten Qualität vom guten Haus für 15, 20 Euro und hast so viel davon. Ja. Und wie du es eben sagtest, wenn du so einen Tawny nimmst, der kostet vielleicht 15, 20 Euro, du nimmst den im schönen Glas, leicht gekühlt und lässt ihn auf der Zunge. Wow, das ist
schön, oder? Einfach schön für mich. Das ist es.
Ja.
Ja. Da hast du praktisch den Duro-Fluss im Mund.
Portwein. Wow, Portwein. Für mich einer der außergewöhnlichsten Weine eigentlich dieser Weinwelt. Ich habe ihn schon immer wertgeschätzt, aber wenn man sich so intensiv damit auseinandersetzt, wie mit dir, Bärbel, jetzt in den letzten 2-3 Stunden, wird man sich der eigentlich übergeordneten Besonderheit so richtig bewusst. Vielen Dank für das nicht nur Wissen, sondern auch für all die Geschichten, für all die Emotionen, für das Lachen, für die Herzlichkeit, für die Natürlichkeit, für so wie du nicht nur, aber eben vor allem Portwein liebst. Es war ein Vergnügen, sich mit dir in dieses Thema einzuarbeiten, auseinanderzusetzen und dieses Thema ganz bewusst zu leben. Und wenn du mehr von Bärbel haben möchtest, kannst du natürlich in den Säuringhof fahren oder dir ihr Buch kaufen. Vor 2 Jahren, glaube ich, ist es erschienen, Wein sonst nichts, und es ist eigentlich genauso geschrieben, wie Bärbel ist. Also eigentlich steht dafür der Untertitel, unkompliziert und auf den Punkt gebracht. Ja, und genau das ist Bärbel. Und das Interessante bei dem Buch ist, dass sie es geschafft hat, sowohl die Weinnovizen als eben auch die totalen Weinfreaks abzuholen, dass sie Spaß beim Lesen macht, aber auch ganz viel Tiefsinn dabei hat. Also große Empfehlung, Wein sonst nix von Bärbel Ring. Und das gerne verschenken, selber kaufen, zusammen mit einer Flasche Portwein und sich inspirieren lassen. Vielen Dank, liebe Bärbel, dass du heute unsere Gästin warst und uns dieses tolle Thema Portwein näher gebracht hast. Und an dieser Stelle auch ein riesengroßes Dankeschön an unseren Partner, die Schlumberger Gruppe, mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Dafür, dass ihr uns begleitet, dass wir dank euch diese Deep Dives gestalten können, dass es dieses Format jetzt schon über 2 Jahre gibt und dass ihr an unserer Seite seid. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und was man aber nicht vergessen darf, dieses Format besteht eigentlich nur, weil du zuhörst. Daher ein riesengroßes Dankeschön an dich, dass du bis zum Ende gehört hast. dass du uns gelegentlich schreibst, dass du uns vielleicht sogar schon bewertet hast und wenn nicht, dass du uns bewertest. Das wäre ganz großartig, dass du uns folgst. Es gibt bei Spotify so eine kleine Glocke, bei Apple Podcasts kann man auf das Follow-Button drücken. Wäre großartig, wenn du uns folgst, dass du uns gelegentlich auf Instagram likest oder einfach an unserer Seite bist. Vielen Dank für jedes Feedback, was du uns gibst, ob es dir gefällt, warum es dir nicht gefällt, wenn es dir nicht gefällt, was wir besser machen können, aber einfach dafür, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Denn nicht zuletzt dank dir, kann ich sagen, nach dem Freitag ist vor dem Freitag, nach dem Podcast ist vor dem Podcast und nach einem Deep Dive gibt es eine, in Anführungszeichen, normale Folge, Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit, mit einem der spannendsten Sommeliers aus Saarbrücken, aus dem Esplanade, mit Christian Pufahl.
Hallo Bärbel, hier ist Marco Niefort. Ich habe gehört, du machst bei dem Podcast mit, wo ihr ein bisschen Deep Dive macht über das Thema Portwein. Und ich finde das großartig. Ich mag das auch super gerne, dass du oder allgemein deine Begeisterung für Portwein den Leuten näher bringen willst. Und ich erinnere mich noch an unseren gemeinsamen Trip in Portugal, wo du mit der Verena zu uns gekommen bist und wir einen wunderschönen Tag hatten bei uns im Portweinkeller und auch das ein oder andere gute Glas Portwein getrunken haben. Und ja, das macht immer unglaublich viel Spaß mit dir. Und da ist mir noch eine Sache lustigerweise eingefallen, weil ihr ja Ramos Pinto vergleicht, ich meine probiert. Und ich fand das immer sehr witzig, weil ich habe bei uns in Portugal im Keller habe ich mal ein altes Fass von meinem Uropa gefunden mit Quinado. Und mein Vater wusste nicht mehr, dass wir dieses Fass haben. Und ich habe ihm das dann immer blind gegeben zum Probieren. Und er hat sich sehr darüber aufgeregt, dass er nicht wusste, wo dieses Fass ist. Und ich habe es ihm dann erst gesagt, nachdem wir beschlossen haben, Quinado wieder zu produzieren. Und ich glaube, dass Ramos Pinto, glaube ich, mit uns noch so die einzigsten sind, die Quinado machen. Also du weißt ja, Quinado mit dem Quinin versetzten Tawny-Port. Und ja, ich fand das sehr lustig, als der Silvio mir das gesagt hat. Und ja, vielleicht können wir ja zusammen mal ein bisschen Quinado trinken. Ist auf jeden Fall gesund, hilft gegen Corona, habe ich mir sagen lassen. Und ja, viel Spaß beim Podcast. Ich hoffe wirklich, dass wir uns bald mal wieder sehen. Es gibt wenige Menschen, die so eine Begeisterung für Portwein haben. Und das schätze ich unglaublich an dir. Und das brauchen wir auch, weil das Thema Portwein, ja, es ist nicht so einfach. Es ist ein bisschen verstaubt in den letzten Jahren. Und natürlich mit eurer Hilfe, auch mit dem Johannes King und Axel Probst und so weiter, seid ihr natürlich eine riesen Unterstützung. Ich hoffe, dass diese Begeisterung bei dir immer bleiben wird, was ich auch glaube und davon ausgehe. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass wir uns bald mal wiedersehen. Und auch liebe Grüße von meiner Family, von Daniel, von der Anna und natürlich von meinem Vater. Und bis bald. Ciao, 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 ciao.